Willkommen zu dieser 209. Ausgabe von Europe Calling, heute in Zusammenarbeit mit Campact. Und ganz besonders begrüßen möchte ich unsere heutigen Gäste, die ihr hier schon seht und die ich euch gleich noch ein bisschen vorstelle. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und darf das heute Abend moderieren. Bevor wir loslegen, ein paar kurze Hausmitteilungen. Auf der Folie, die ich euch jetzt einblende, seht ihr, wie das heute Abend abläuft. Ich muss natürlich erstmal natürlich die Folie finden. Hier seht ihr sie. Wir hören am Anfang vier Impulse unserer vier Gäste. Professor Dr. Katrin Groh, Professorin für öffentliches Recht an der Universität der Bundeswehr in München. Marco Wanderwitz, der kommt gleich noch dazu. CDU-Bundestagsabgeordneter Indra Ghosh, Initiator der Petition, erzähle ich gleich mehr dazu. Und Felix Kolb, Geschäftsführer Vorstand von Campact. Das sind unsere vier Impulse am Anfang. Wie immer bei Europe Calling kriegt ihr erstmal ein bisschen Infos, könnt dann aber währenddessen schon eure Fragen stellen. Unten seht ihr den QR-Code und der Link kommt gleich auch in den Chat. Da bitte eure Fragen stellen. Wir sind 4.500 Anmeldungen, also es werden wahrscheinlich 2.000, 3.000 Menschen heute Abend dabei sein und Fragen stellen. Das heißt, wir brauchen da eure Hilfe. Bitte mit einem Daumen hoch die Fragen der anderen bewerten, die euch besonders gefallen und dann kriegen wir das hin, dass wir die allerwichtigsten Fragen von euch drannehmen. Bitte, wenn ihr fragt, gebt einen Namen an. Wenn es schon nicht euer eigener ist, dann denkt euch einen netten Namen aus, damit ich mir selber keinen ausdenken muss. Und wie immer wird Europe Calling aufgezeichnet und danach auf YouTube und als Podcast online gestellt. Bitte beachtet das auch, wenn ihr Fragen stellt. So, soweit waren das schon meine kleinen Hausmitteilungen. Und wir alle wollen schon den Link, es kommen schon die Fragen rein. Da muss ich ja direkt mal, habe ich direkt mal das Falsche gepostet. Es geht schon gut los. Das heißt, bevor ich Frau Professor Dr. Katrin Groh vorstelle, kriegt ihr hier den Fragenlink. Und ich stelle sie vor. Sie ist Professorin für öffentliches Recht an der Universität der Bundeswehr in München. Und sie ist eine der 17 Staatsrechtlerinnen und Staatsrechtler, die letzte Woche mit ihrer Stellungnahme an den Bundestag großes Aufsehen erregt haben. Ihr Fazit darin: Wir sind der Auffassung, dass ein solches Parteiverbotsverfahren Aussicht auf Erfolg hat. Und nicht nur deswegen freuen wir uns auch wirklich sehr, dass Frau Groh heute dabei ist. Und ich übergebe Ihnen gerne das Wort.
Dankeschön. Und meinen Vorspann haben Sie damit so ein bisschen zerstört, weil ich nämlich anfangen wollte, dass Sie sicherlich gelesen haben, vielleicht auch im Cicero, dass wir 17 Verfassungsrechtlerinnen sozusagen im Zustand maßloser Selbstüberschätzung eine Stellungnahme an den Bundestag verfasst haben, indem wir davon ausgehen, dass das Verbot gegen die AfD Aussicht auf Erfolg haben würde. Ich habe am Montag war es mit einem Journalisten gesprochen. Er hat mich fast schon bissig gefragt, ob wir denn mehr wüssten als alle anderen. Natürlich wissen wir nicht mehr als alle anderen, aber Sie kennen vielleicht den Spruch, zwei Juristinnen, drei Meinungen. Wir bewerten das Material, das vorliegt, anders, nämlich ebenso, dass ein Antrag auf Verbot der AfD Aussicht auf Erfolg haben könnte. Und wir treffen eine ganz andere Risikofolgenabwägung, sowohl für den Fall der Antragstellung als auch für den Fall eines möglichen Scheiterns des Antrags vor dem Bundesverfassungsgericht in etwa 3 bis 5 Jahren. Macht es Sinn, die AfD und/oder ihre verfassungsfeindlichen Akteure wie Björn Höcke immer noch weiter politisch, also inhaltlich stellen zu wollen? Vorweg, das Parteiverbot ist ein illiberales Mittel in einer liberalen Demokratie und das muss natürlich im politischen Wettbewerb der Parteien die Ausnahme sein, also das letzte Mittel. Deshalb wiederholt das Bundesverfassungsgericht, Entschuldigung, ständig, dass die liberale Demokratie auf die Kraft des freien Meinungsaustausches vertraut. Da wird letztlich dann das bessere Argument gewinnen. Und das ist eine ganz altliberale Vorstellung von Meinungskampf, nämlich dass am Ende die Vernunft siegt und man irgendwie Maß und Mitte findet. Es funktioniert so aber nicht mehr und es funktioniert vor allem nicht mit radikalen Parteien, die populistische Kommunikationsstrategien nutzen. Die säen nämlich massives Misstrauen in staatliche Institutionen und das verfängt. Ne, das geht mit Lügen, Desinformationen, Untergangs- und Verschwörungserzählungen und die wecken eben Wut in den Leuten, die sich eh als ja, abgehängte Opfer verstehen und meinen, zu kurz gekommen zu sein. Und der demokratische Diskurs mit seinen Kommunikationsstrategien, nämlich vor allem der des vernünftigen Arguments, kann das überhaupt nicht mehr einfangen. Die Radikalisierung der AfD hat ihr immer noch mehr Erfolg beschert. In Ostdeutschland sind die AfD-Landesverbände mittlerweile zu völkischen Volksparteien geworden. Die AfD wird also nicht aus Protest gewählt, sondern diejenigen, die sie wählen wollen, wollen den politischen Extremismus der AfD. Und deswegen finden wir, es ist Zeit, mal mit juristischen Mitteln zu arbeiten, und zwar solchen, die Rechtsstaat und Demokratie des Grundgesetzes unseren Staatsorganen zur Verfügung stellen, um die Zerstörung unserer liberalen Demokratie zu verhindern. Und ob sich dann alle in der Mitte dadurch radikalisieren werden, wissen wir nicht. Angst sollte uns da aber nicht bremsen. So, wie kann man jetzt juristisch mal auf den Tisch hauen? Na, mit zwei Möglichkeiten. Und zwar die beiden Verfahren, die ich Ihnen vorstellen werde. Wir können zum einen gegen verfassungsfeindliche Einzelpersonen wie Herrn Höcke vorgehen und ein Verfahren zur Verwirkung von Grundrechten nach Artikel 18 Grundgesetz gegen ihn vorm Bundesverfassungsgericht anstrengen. Und dann können wir gegen verfassungsfeindliche Organisationen vorgehen, also versuchen, ein Organisationsverbot in Form eines Parteiverbotes nach 21.2 des Grundgesetzes ebenfalls vom Bundesverfassungsgericht zu erwirken. Kommt zur Grundrechtsverwirkung. Die Grundrechtsverwirkung ist tatsächlich eines der verstaubtesten aller Instrumente unserer streitbaren Demokratie. Das ist in der Praxis nie bis zum Ende ausgetestet worden. Ist es irgendwie klug, sich jetzt auf diesen noch nie gelaufenen Pfad eines Grundrechtsverwirkungsverfahrens zu begeben? Herr Gosch meint ja, ich meine das mittlerweile auch. Dafür spricht, die Grundrechtsverwirkung könnte schneller gehen als ein Parteiverbot, richtet sich nämlich nur gegen eine einzelne Person. Und da scheint erstmal weniger Ermittlungsarbeit und vor allen Dingen weniger umfangreiche Materialsammlungen nötig zu sein als für ein Parteiverbotsverfahren. Die vier Verwirkungsverfahren, die wir bislang hatten, haben allerdings bis 8 Jahre gedauert und sind dann alle an der Zulässigkeit gescheitert. Bei vielen Verfassungsrechtlerinnen gilt diese Norm, also der 18 Grundgesetz, deshalb als juristische Totgeburt. Ihr Netto-Kampfwert ist so, wie er wenigstens im Wortlaut des 18 Grundgesetz drin steht, nicht besonders hoch. Diese Norm ist dauerhaft nicht angewandt worden, und das kann ein Indiz dafür sein, dass es für sie überhaupt kein Bedürfnis gibt. Kein Bedürfnis deswegen, weil es funktionale Äquivalente für sie gibt, die besser handhabbar sind, wie zum Beispiel das Strafrecht und hier vor allem die Staatsschutz- und Propagandadelikte beziehungsweise die Volksverhetzung. Wegen all dieser Delikte ist Höcke auch bereits mehrmals verurteilt worden. Das einschlägige Strafrecht hier ist aber nicht gleich wirksam wie eine Grundrechtsverwirkung. Es fehlt nämlich an wichtigen Rechtsfolgen, die an Verurteilungen wegen Propagandadelikten oder wegen Volksverhetzung gerade nicht geknüpft werden können, nämlich die Aberkennung des Wahlrechts oder der Wählbarkeit oder auch die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter. Das geht nach Paragraph 45 StGB, also Strafgesetzbuch, durch die Strafgerichte nur im Fall von Verbrechen. Propagandadelikte und Volksverhetzung sind aber keine Verbrechen. Die erreichen nämlich das für die Aberkennung des Wahlrechts oder der Wählbarkeit erforderliche Strafmaß nicht. Im Verwirkungsverfahren kann das Bundesverfassungsgericht dagegen nach 39.2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, also einfach rechtlich, obwohl es in der Verwirkungsnorm im Grundgesetz gar nicht drinsteht, dem Verwirker das Wahlrecht, die Wählbarkeit und auch die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter aberkennen. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und was bringt ein Verwirkungsausspruch sonst noch so? Als solcher erstmal nicht besonders viel. Egal in welchem Umfang jemand seine Grundrechte verwirkt, er hat genügend andere, nämlich rechtsstaatliche Sicherungen, die ihn und seinen Freiheitsgebrauch schützen. Das sind vor allen Dingen der Gesetzesvorbehalt und das Übermaßverbot. Um es mal überspitzt zu sagen, man braucht sein Grundrecht auf Meinungsfreiheit nicht, um seine Meinung sagen zu dürfen. Aber auch hier kann das Bundesverfassungsgericht mehr. Es kann, auch wieder 39 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, dem Verwirker Einzelmaßnahmen auferlegen, die dann wie Verbotsgesetze allein für den Verwirker wirken. Kann Höcke also zum Beispiel verbieten, in politischen Versammlungen zu sprechen, und diese Verbote können von den Behörden dann auch durchgesetzt werden. Genau sowas, also die Aberkennung des Wahlrechts und der Wählbarkeit und die Auferlegung bestimmter Verbote brauchen wir. Ob wir die kriegen, wenn wir einen Verwirkungsantrag stellen, das wissen wir nicht. Obwohl Artikel 18 eigentlich überhaupt keine Bedeutung hat oder vielleicht auch gerade deswegen, ist unter Verfassungsrechtlern so ziemlich alles zu seiner Anwendung umstritten. Aber das ist auch irgendwie kein Grund, den nicht mal auszutesten. Und wenn es nur für das Ergebnis sei, dass die Norm des 18 tatsächlich in die Mottenkiste gehört und zu nichts wirklich zu gebrauchen ist. Ich komme zum Parteiverbot. Mit dem Parteiverbot geht es darum, die organisierte Gefährlichkeit einer Partei für unsere liberale Demokratie auszuschalten. Das Verbot ist natürlich ein schwerer Eingriff in den demokratischen Wettbewerb, ist zurückhaltend anzuwenden und die Voraussetzungen für ein Verbot sind restriktiv zu handhaben. Stellt sich also immer die erste Frage, gibt es mildere Mittel? Das könnten sein der Finanzierungsausschluss der AfD oder ein gezieltes Verbot von Landesverbänden. Aber diese milderen Mittel gibt es nicht. Die sind nicht erreichbar, rechtlich nicht erreichbar. Weder ein isolierter Antrag auf Ausschluss der AfD von der staatlichen Parteifinanzierung ist möglich, also ist nicht möglich, das verbietet die Verfassung, noch kann gezielt und isoliert ein Verbot von Landesverbänden, beispielsweise Thüringen, der AfD beantragt werden. Das gibt das einfache Recht nicht her und der Bundestag hat da bislang nichts dran geändert. So, hat der Antrag Aussicht auf Erfolg? Wir denken ja. Könnte Aussicht auf Erfolg haben. Und zwar schon allein aufgrund der Erkenntnisse, die die Verfassungsschutzämter, vor allem das Bundesamt für Verfassungsschutz, aus öffentlich zugänglichen Quellen gesammelt hat. Das neue Gutachten des Bundesamts, das wissen Sie, in das auch Erkenntnisse aus nachrichtendienstlichen Mitteln eingeflossen sein dürfte, liegt leider noch nicht vor. Aber auch das Material aus offenen Quellen reicht für einen Antrag aus. Die AfD hat sich stetig radikalisiert und offenbart ihre wahren Absichten. Nach 21 Absatz 2 Grundgesetz muss eine Partei, damit sie verboten werden kann, darauf ausgehen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu zerstören. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung schützt die Kernelemente unserer Verfassung. Das sind drei, nämlich Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaat. Und da die alle miteinander zusammenhängen und sich wechselseitig bedingen, reicht es aus, wenn durch die Partei nur eine dieser Säulen in Gefahr gerät. Und hier ist die Menschenwürde in Gefahr durch die AfD. Die Menschenwürde, das steht in Artikel 1, ist der oberste Grundsatz unserer Verfassung und die schützt drei Is, nämlich die Individualität, die Identität und die Integrität eines jeden Menschen und natürlich die elementare Rechtsgleichheit aller, egal woher die kommen, welche Religion oder Hautfarbe die haben. Jeder ist nach unserem Grundgesetz gleich viel wert und hat die gleichen Rechte. Mit der Menschenwürde ist nicht vereinbar ein rechtlich abgewerteter Rechtsstatus einzelner Menschen oder auch Gruppen von Menschen oder auch demütigende und diffamierende Ungleichbehandlungen. Und genau darauf zielt die Politik der AfD. Was ich jetzt wiedergebe, ist AfD-Sprech, ne? Also die AfD legt ihrer Politik einen völkischen Volksbegriff zugrunde. Sie ist also Vertreterin und Retterin des wahren Volkes. Und zum wahren Volk gehören hier nur die reinrassigen Deutschen, das sind die Bio-Deutschen, die irgendwie aber auch alle gleich ticken müssen. Alle anderen Migranten, Passdeutsche, aber gegebenenfalls auch Bio-Deutsche, die anders sein wollen, werden entrechtet. Zum Beispiel soll das Wahlrecht nur noch Abstammung vergeben werden. Oder, Stichwort Remigration, gleich alle millionenfach außer Landes geschafft werden, denn nur so kann die Homogenität des wahren Volkes und damit Deutschland gerettet werden. Schuld am Untergang Deutschlands beziehungsweise dem Volkstod der Deutschen sind die Politikerinnen der sogenannten Kartellparteien, die mit Muslimen des sogenannten afrikanischen Ausbreitungstyps, Messermörder und Gruppenvergewaltiger nach Deutschland importiert haben. Die nun also als Maden, Schädlinge und Parasiten den Deutschen alles wegnehmen. Politiker mit Migrationshintergrund sollen in Anatolien dagegen wie Müll entsorgt werden und Migranten sind Invasoren, die auch mit Gewalt zurückgedrängt werden dürfen. Genug Material für die Verfassungsfeindlichkeit der Partei hat man also. Problematisch könnte die Zurechnung verfassungsfeindlichen Verhaltens und verfassungsfeindlicher Äußerungen von AfD-Mitgliedern und Anhängern auf die Bundespartei werden. Das Parteienverbot, ne, ist ein Organisationsverbot. Deshalb muss auch die Organisation selbst verfassungsfeindlich auf Bundesebene durchseucht sein. Das heißt, es muss eine entsprechende vorherrschende verfassungsfeindliche Grundtendenz in der Partei geben. Es darf auch andere Richtungen geben, aber die Verfassungsfeindlichkeit als Grundtendenz muss vorherrschend sein. Und da haben wir ein bisschen Probleme, weil Parteien in der Regel nicht hierarchisch durchstrukturiert sind, sondern sogenannte lose verkoppelte Anarchien. Da wird eben nicht von oben nach unten durchregiert. Zurechnung funktioniert aber am besten, wenn die Führungsriegen der Partei auf Bundes- und auch auf Landesebene verfassungsfeindlich agieren und damit den Kurs der Bundespartei vorgeben. Bei der AfD sind die Kreis- und Landesverbände, vor allem die Nachwuchsorganisation, die JA, die als gesichert rechtsextremistisch geführt wird, aber radikaler als der Bundesverband. Andererseits besetzt die AfD wichtige Parteiämter auf Bundes- und anderen Ebenen mit radikalen Personen und Abgeordnete im Bundestag halten menschenverachtende Reden. Hier muss man dann genau schauen, ob sich die AfD das Verhalten ihrer Jugend und ihrer Abgeordneten insgesamt zu eigen macht oder ob sie sich von den verfassungsfeindlichen Inhalten und verfassungsfeindlichem Verhalten ausreichend distanziert. Bloß so ganz pauschale Distanzierungsversuche, die es gegeben hat, wie schriftliche Erklärungen, man halte sich ja an die freiheitlich-demokratische Grundordnung, reichen da nicht. Gerade aber heute haben Sie es wahrscheinlich alle mitgekriegt, versucht die AfD ja eine vielleicht durchaus wirksame Distanzierung, indem sie sich von ihrer Jugendorganisation trennen möchte. Die Zurechnung ist für mich der wesentliche Knackpunkt, der über den Erfolg des Verfahrens entscheiden wird. Und hier wäre es natürlich hilfreich, wenn wir auch nachrichtendienstliche Erkenntnisse des Bundesamts verwerten könnten, weil viel Strategieplanung der AfD natürlich nicht in der Öffentlichkeit, sondern im Verborgenen stattfinden wird. Es interessant sein wird, welche Chatgruppen da wie agieren. Der Verfassungsschutz wird, sollte der Antrag auf Antrag eines Verbotsantrags durchkommen im Bundestag, diese nachrichtendienstlichen Erkenntnisse natürlich zur Verfügung stellen, wenn sich der Bundestag dann entschließt, den Antrag zu stellen. Und dann wird man genauer hingucken müssen. So, vielen Dank. Das war's von mir.
Dankeschön. Das ist schon sehr viel Gutes, was wir gleich diskutieren können. Wir haben schon ganz, ganz viele Fragen hier auf Slido. Ich habe den Link nochmal gepostet in den Chat. Da gerne auch schon mal eure Fragen stellen und dann kommen wir nochmal zu dem zurück, was Professor Dr. Kroh jetzt schon gesagt hat. Jetzt nehme ich aber unseren zweiten Gast mit rein und den seht ihr hier schon, Marco Wanderwitz. Er ist seit 2002 Bundestagsabgeordneter für die CDU. Sein Wahlkreis ist das Chemnitzer Umland und der Erzgebirgskreis 2 heißt der Wahlkreis. Er ist und war in vielen Rollen kommunalpolitisch im Landkreis Zwickau aktiv und auch in der CDU Sachsen. Er ist der Initiator des Antrags zum AfD-Verbot im Deutschen Bundestag, bei dem er der nächsten Bundestag oder dem Bundestag wird er nach der nächsten Bundestagswahl nicht mehr angehören, weil er sich daraus zurückziehen möchte, um, Zitat, seine Familie körperlich und seelisch zu schützen. Umso wichtiger finde ich, dass Marco Wanderwitz heute Abend dabei ist und wir freuen uns sehr. Und ich will Sie mit einem Zitat begrüßen aus dem Papier oder der Stellungnahme, die das Frau Kroh gerade erwähnt hat. Da heißt es nämlich, und das war für mich so ein Kernsatz, der die Überleitung an Sie ist, dass die Anstrengung eines Parteiverbotsverfahrens auch nicht ins Belieben der Antragsberechtigten, Herr Wanderwitz ist Antragsberechtigter gestellt, sondern politische Aufgabe und Verantwortung ist. Marco Wanderwitz, schön, dass Sie heute Abend dabei sind.
Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gern dabei und freue mich auf den Abend. Ich möchte mich auch ausdrücklich zunächst einmal bei Frau Professorin Dr. Groh bedanken. Zum einen für die schöne Einführung, die mir viel abnimmt, und zum anderen auch für Ihre gemeinsame Stellungnahme, die Sie ja unaufgefordert dem Deutschen Bundestag in diesen Tagen haben zukommen lassen, die ja einiges in Bewegung gebracht hat. Die Drucksache 20 für die 20. Wahlperiode des Deutschen Bundestages 13.750 ist inzwischen seit heute keine vorläufige Drucksache mehr, sondern sie ist eine endgültige Drucksache geworden. Das ist unser Antrag und in der endgültigen Version sind mittlerweile schon 124 Unterzeichnende. Kolleginnen und Kollegen, also 123 plus ich dabei. Ich möchte an dieser Stelle auch die Grüße der Kolleginnen und Kollegen aus dem Koordinationskreis überbringen. Das ist Carmen Wegge für die SPD, das ist Till Steffen für die Grünen, das bin ich, das ist Martina Renner für die Linken und das ist unser Einzelkämpfer Stefan Saldler, der ja der Abgeordnete des Südschleswigschen Wählerverbandes ist. Wir haben in den letzten Monaten sehr intensiv gemeinsam gearbeitet, haben diesen Antrag jetzt eingebracht und damit ein Stück weit Verfahrensherrschaft erlangt. Sage ich dann gleich noch ein bisschen was dazu, weil wir von dem Gedanken eingenommen sind, dass einerseits es ein großes Glück, ein großer Segen ist, dass wir die Möglichkeit des Artikel 21 Absatz 2 im Grundgesetz haben. Und es lohnt sich immer wieder, sich vor Augen zu führen, warum das so ist. Nämlich als direkte Folge aus dem Scheitern der Weimarer Demokratie und dem, was unmittelbar danach gekommen ist, nämlich der Machtergreifung und Ausübung der Nationalsozialisten, die so viel Leid über die ganze Welt und auch über unser Land gebracht hat. Und deswegen sind wir sehr dankbar, dass wir eine liberale, freiheitliche, westliche Demokratie sind, die gleichwohl dieses scharfe Schwert eines Parteiverbotsverfahrens in ihrer Verfassung trägt. Und zwar genau für solche Fälle wie die AfD, für eine wirkmächtige, rechtsradikale Partei, die sich immer weiter radikalisiert hat und die jedenfalls in meiner Heimat und nicht nur dort sozusagen kurz davor steht, dass die Gefahr besteht, dass sie bei demokratischen Wahlen Mehrheiten erringen kann. Und zwar nicht nur Sperrminoritäten, wie sie sie jetzt beispielsweise in Brandenburg und Thüringen errungen hat, sondern ich halte ausdrücklich auch mindestens mal unechte absolute Mehrheiten für denkbar. Und da sind wir dann gleich bei einem spannenden Punkt, nämlich dass ich regelmäßig mit Menschen diskutiere, die eben offensichtlich der Meinung sind, eine demokratische Wahl macht aus einer rechtsradikalen Partei eine demokratische Partei. Das ist nicht der Fall. Frau Professorin Groh hat es ja sehr eindrucksvoll belegt. In dem Gutachten ist vieles davon aufgenommen. In unserem Antrag ist vieles aufgenommen. In vielen einschlägigen Urteilen, zuletzt im Frühling, im Sommer, das des Oberverwaltungsgerichts Münster, ist das alles nachzulesen. Jedenfalls unsere Subsumption, unsere Einschätzung, wo steht die AfD. Wir wollen uns auf den Weg nach Karlsruhe machen. Wir wollen, auch wenn es jetzt sportlich geworden ist, durch die vorgezogene Neuwahl und unser Zeitplan natürlich ursprünglich ein bisschen anders aussah. Wir wollten nicht im November einbringen, sondern frühestens im Dezember. Wir haben bis September nächsten Jahres gerechnet. Jetzt können wir aller Voraussicht nach nur noch bis März rechnen. Im Übrigen, der Deutsche Bundestag konstituiert sich aller Voraussicht nach üblicherweise 30 Tage nach der Bundestagswahl. Bis dahin ist der alte Deutsche Bundestag in Amt und Würden, will sagen, am Tag der Bundestagswahl ist ja auch noch nichts vorbei, sondern wir haben auch noch den März. Aber natürlich zielen wir nicht darauf. Wir wollen uns auf den Weg nach Karlsruhe machen. Wir wollen diesen Antrag mehrheitsfähig machen und damit auch sozusagen dafür sorgen, dass er nicht der Diskontinuität anheimfällt am Ende der Wahlperiode, sondern dann die Staatsfreiheit hergestellt wird, dann die auszuwählenden Prozessvertreterinnen und Prozessvertreter den eigentlichen Schriftsatz nach Karlsruhe schreiben, dabei auch den Verfassungsschutzbehörden in die Bücher gucken können, natürlich über die öffentlich zugänglichen Quellen hinaus, die aber schon extrem ergiebig sind, das will ich ganz klar sagen. Um dann in Karlsruhe, unser Zeitplan war sozusagen vorm September einzureichen und dann natürlich die Hoffnung habend, dass das Ganze nicht viele Jahre dauert und dass wir am Ende des Tages ein möglichst in weiten Teilen weitgehendes Urteil, einen weitgehenden Spruch des Bundesverfassungsgerichts bekommen. Wir gehören zu denen, die nicht mehr daran glauben, dass man die AfD wegregieren kann, dass man sie politisch stellen kann. Das war alles nicht sehr erfolgreich die letzten Jahre. Im Übrigen hat das auch nicht nur mit den letzten Jahren der Ampel zu tun. In Sachsen hat die AfD schon vor 5 Jahren zur Landtagswahl 28% gehabt, da gab es keine Ampel. Aber es wächst etwas auf, es wird etwas immer größer und etwas vergiftet auch immer mehr die Gesellschaft und den Diskurs. Und je länger wir das zulassen, dass die AfD dieses Gift versprüht, desto tiefer werden die Gräben und desto schwieriger wird es hinterher sein, noch möglichst viele von denen, die diesen Irrweg gegangen sind, wieder abzuholen. Insofern wollen wir jetzt die Ultima Ratio zur Anwendung bringen. Wir haben auch über die 124 hinaus schon nicht wenige Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich bringe nicht mit ein, aber wenn es im Deutschen Bundestag zur Abstimmung geht, sind wir dabei. Im Übrigen brauchen wir eine einfache Mehrheit. Das heißt, auch Enthaltungen machen eine solche Mehrheit leichter. Und auch solche Gespräche führen wir in diesen Tagen sehr oft, dass wir Kolleginnen und Kollegen dafür gewinnen wollen, wenn sie Bedenken tragen, dass sie die nicht in einer Nein-Stimme zum Ausdruck bringen, sondern wenn sie schon nicht zustimmen können, das dann in einer Enthaltung tun. Wir haben ein eigenes Aufsetzungsrecht uns jetzt erworben. Gemäß der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages nach 3 Wochen sind wir als Antragstellende berechtigt, jederzeit in Sitzungswochen des Deutschen Bundestages die Aufsetzung unseres Antrags im Plenum zu erwirken. Und wir werden mit diesem Recht sehr sorgsam umgehen, weil wir haben nur einen Schuss. Und dann ist das Aufsetzungsrecht verbraucht. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, das nicht in dieser Sitzungswoche des Deutschen Bundestages zu tun. Wir haben noch eine im Dezember, wir haben noch eine im Januar und wir haben noch eine im Februar. Die sind schon mal sicher terminiert. Und insofern werden wir, wenn der richtige Zeitpunkt aus unserer Sicht gekommen ist, und wir hoffentlich dann eine Aussicht auf eine Mehrheit haben, das Thema dann im Deutschen Bundestag auf die Tagesordnung bringen. Ich freue mich, dass wir heute diskutieren können, dass so viele von Ihnen sich interessieren. Und ich erlebe immer wieder, dass es unheimlich viele Fragen gibt und die allermeisten davon kann man sinnvoll beantworten. Und meistens führen sie dann dazu, dass hinterher aus Unsicherheit ein Stück weit mehr Sicherheit geworden ist. Und im Übrigen sind auch regelmäßig wertvolle Hinweise dabei. Beziehungsweise ist natürlich auch Unterstützung ein ganz wichtiges Thema. Wir kriegen viel Unterstützung aus der Zivilgesellschaft. Es wird immer mehr und auch darüber freuen wir uns unheimlich, weil am Ende des Tages lebt unsere Demokratie ja davon, dass die Zivilgesellschaft sie stützt, sie lebt und nicht nur Politik dort in irgendeiner Art und Weise Vorgaben macht.
Vielen Dank und was eine wunderbare Überleitung zu Indra Ghosh und Felix Kolb zu der Zivilgesellschaft, würde ich jetzt mal sagen. Wir beginnen mit Indra. Indra ist Physiker und arbeitet eigentlich in einem Technologieunternehmen. Heute ist er aber nicht in dieser Funktion hier, sondern als Initiator zweier Petitionen auf der WEACT-Plattform von Campact. Einmal Höcke stoppen und kein Mandat für Volksverhetzung. Und eine davon, glaube ich, ist die größte, die es jemals gab. Das heißt, wir sind jetzt sehr gespannt, Indra, was du uns erzählst.
Ja, guten Abend und vielen Dank. Ich glaube, so wahnsinnig viel muss ich gar nicht mehr erzählen, weil Professor Groh, die hat das meiste schon vorweggenommen. Ich würde ganz gern trotzdem mal meinen Bildschirm freigeben. Sehen, ob das klappt. Jetzt kann man das sehen, ne? Und noch mal kurz darstellen, was eigentlich meine Motivation für die beiden Petitionen ist bzw. war. Ja, ich muss aber ganz klar sagen, ich bin kein Jurist. Von daher ist das bestenfalls Laienwissen, was ich hier habe. Nichtsdestotrotz, also es fing an Ende letzten Jahres, im November genau genommen, als sich abzeichnete, dass die AfD in den ostdeutschen Bundesländern, gerade in Thüringen, sehr stark abschneiden würde. Und auch unter Umständen die Möglichkeit bestehen würde, dass Björn Höcke sogar Ministerpräsident werden würde, was auch tatsächlich immer noch nicht ganz vom Tisch ist, weil die Ministerpräsidentenwahl muss erstmal glatt über die Bühne gehen. Damit war für mich klar, die Gefahr für unseren demokratischen Rechtsstaat ist groß. Und von daher war für mich auch sofort, da war das ein Auftrag, ich muss etwas tun. Und es wurde schon wiederholt auch angebracht. Ne? Wir haben das Konzept der wehrhaften Demokratie nicht umsonst. Das ist eine Reaktion auf das Ende der Weimarer Republik. Und die entsprechenden Instrumente, die darf man anwenden. Und die muss man anwenden, wenn Gefahr im Verzug ist. Und es war damals und es ist immer noch, und ich denke heutzutage noch im verstärktem Maße, ist Gefahr im Verzug. Ich habe damals mit sehr viel Interesse einen Artikel von Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung gelesen, wo es genau um die Grundrechtsverwirkung ging. Er seinerseits hat auch Bezug genommen auf einen Podcast mit Frau Libbe-Wolf, eine Ex-Verfassungsrichterin. die auch ihrerseits nochmal die Möglichkeiten der Anwendung von verschiedenen Verfahren der wehrhaften Demokratie runterdekliniert hat. Und das Ganze hat bei mir zur Überzeugung geführt, natürlich der leidenschaftlichen Überzeugung, dass die Grundrechtsverwirkung durchaus ein Mittel ist, einzelne besonders gefährliche Personen aus dem politischen Leben fernzuhalten. Und das, was jetzt kommt, das haben wir im Prinzip schon alles gehört. Es ist also, wie gesagt, eine gezielte Maßnahme gegen einzelne Verfassungsfeinde. Es kann im Rahmen der Grundrechtswirkung die Freiheit der Meinungsäußerung in ihren verschiedenen Ausführungsformen entzogen werden, wenn diese zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht wird. Und Frau Groh hat auch schon geschildert, dass das Ganze dann zum Aberkennen des Wahlrechts, der Wählbarkeit sowie der Befähigung zur Bekleidung öffentlicher Ämter führen kann, was dann seinerseits zumindest im Bund, und auch wenn ich das auch richtig noch weiß, auch in Thüringen, sofort mit einem Mandatsverlust einhergehen würde, weil der ist immer gekoppelt an die Wählbarkeit. Na, das heißt, in dem Fall würde, wenn es jetzt gegen Björn Höcke gehen würde, würde er sofort aus dem Parlament fliehen. Antragsberechtigt sind in diesem Zusammenhang Bundestag, Bundesregierung und Landesregierung. Das ist anders als beim Parteiverbot. Und das Urteil trifft das Verfassungsgericht. Bei Höcke wissen wir, er hetzt wiederholt und in auch wirklich aggressiver Form gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung. Er hat sich abfällig geäußert über die Erinnerungskultur in Bezug auf den Holocaust und er hat auch die Remigration schon ausformuliert, das schon 2018 in seinem Buch Nie wieder in denselben Fluss. Also es ist alles ziemlich offensichtlich. Er hatte in der Vergangenheit auch sehr stark radikalisierenden Einfluss auf die Bundes-AfD, war Mitglied des mittlerweile aufgelösten Flügels als Bestandteil der AfD und ist in 2024, auch das hat Frau Groh ja schon angesprochen, wohin zweimal wegen Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen, weil er eine SA-Parole verwendet hat, verurteilt worden. Die sind noch nicht rechtskräftig, die Urteile, weil er dagegen in Berufung gegangen ist. Aber nichtsdestotrotz, er ist zweimal zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Ja, das Ganze ging dann wirklich sehr stark nach oben im Januar. Ich denke auch gerade in Bezug, im Zusammenhang mit der Korrektivrecherche, sodass bis heute 1,7 Millionen Unterschriften unter dieser Petition stehen. Am 1. Februar habe ich vor dem Reichstagsgebäude den demokratischen Fraktionen übergeben. Naja, und politisch passiert ist bisher, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht allzu viel. Was mir auch oft gesagt wird, sowohl von PolitikerInnen als auch von JuristInnen, ist, ja, wie wär's denn mal mit dem Strafrecht? Vielleicht fangen wir damit mal an. Vielleicht fangen wir mal klein an. Und in der Folge habe ich dann gerade mit den Leuten von WEACT viel mit JuristInnen geredet und daraus ist dann eine zweite Petition entstanden, nämlich die Petition Kein Mandat bei Volksverhetzung. Was hat es damit auf sich? Nun, Frau Groh hat schon gesagt, Wählbarkeit ist per Strafgesetz zunächst mal, oder das Aberkennen der Wählbarkeit ist erstmal begrenzt auf Verbrechen, also sprich auf einen Mindestfreiheitsentzug von einem Jahr. Volksverhetzung fällt hier nicht drunter. Das heißt, im Rahmen einer Verurteilung bei Volksverhetzung kann ein Mandat oder auch ein öffentliches Amt nicht aberkannt werden. Zunächst mal nochmal zum Begriff. Volksverhetzung geregelt in Paragraph 130 StGB und da sagt zunächst mal Handlungen, Äußerungen, durch die Menschen absichtlich Hass gegen bestimmte Gruppen schüren. Also es ist wirklich nicht eine Straftat gegen Einzelne, sondern bestimmte Gruppen als Teil der Bevölkerung und dadurch den öffentlichen Frieden stören. Außerdem ist es verboten, die nationalsozialistische Gewalt und Willkürherrschaft öffentlich zu billigen oder zu verherrlichen. Davon ausgenommen sind, dessen muss man sich im Klaren sein, aus Äußerungen im Parlament, weil da gilt Indemnität, sprich, sind dort nicht belangbar, zumindest nicht für Volksverhetzung. Nichtsdestotrotz gibt es schon einige Politiker in der AfD, die belangt wurden wegen Volksverhetzung. Die Namen Kaiser Juncker Jäger können da genannt werden und auch wieder mal Herr Höcke ist angeklagt. Und auch Herr Lemberg in Bayern. Wobei bei Herrn Höcke muss die Immunität, glaube ich, jetzt nochmal wieder aufgehoben werden, damit das Verfahren überhaupt wieder aufgenommen werden kann. Aber man sieht schon, dass da ja, einiges an Äußerungen kommt von der rechten Seite. So, und das Forderung ist jetzt, eine Nebenfolge einzuführen, die es zum Beispiel auch bei dem Paragraphen 86a gibt, bei dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisation. Nämlich ab einer Freiheitsstrafe von mindestens einem halben Jahr, das heißt, es sind dann wirklich schwere Fälle von Volksverhetzung, muss das Gericht die Möglichkeit haben, sowohl das passive Wahlrecht als auch öffentliche Ämter für 2 bis 5 Jahre abzuerkennen. Das ist die Forderung. Das ist also eine vermeintlich einfachere Änderung des Strafgesetzes, die das Parlament mit einfacher Mehrheit beschließen kann, also auch relativ flott da durchgehen kann. Und diese Forderung haben bisher 178.000 Menschen unterschrieben. Genau. So, jetzt wollte ich, bevor wir jetzt, weil das Diskussion drehte sich jetzt in den letzten Minuten sehr stark um Parteiverbot, AfD-Verbot, Grundrechtsverwirkung. Ich denke, eine Sache, die wir heute Abend unbedingt auch nicht vergessen dürfen, ist der Schutz des Bundesverfassungsgerichtes. Ich denke, das ist eine Sache, die muss unbedingt in dieser Legislaturperiode durch, weil die Zweidrittelmehrheit für diese Änderung zu bekommen, das könnte in der nächsten Legislaturperiode schwer sein. Also das ist etwas, das muss man, denke ich mal, unbedingt noch schaffen vor den Bundestagswahlen. Und damit würde ich jetzt meine 2 Folien auch beenden.
Vielen Dank dir. Genau, gutes Stichwort, da sprechen wir auch gleich noch drüber. Also wir wollen ja nicht nur über das Verbot sprechen, wir wollen insgesamt auch über auch noch andere Maßnahmen sprechen, die du angesprochen hast, die aber auch andere ja angesprochen haben. Ich würde jetzt aber erstmal als letzten Input noch an Felix Kolb geben, ist geschäftsführender Vorstand von Campact. Er ist gelernter Politikwissenschaftler und hat letztlich, er hat seine Doktorarbeit gemacht zu den politischen Auswirkungen sozialer Bewegung, erst bei ATTAC, dann bei der Bewegungsstiftung und als Mitgründer und Vorstand von Campact ist er eine der oder ist Campact eine der kritischen und lauten Stimmen in der Zivilgesellschaft in Deutschland. Und ich weiß, er hat eine starke Meinung und eine gute, gut begründete Meinung, immer wenn man mit ihm redet. Deswegen freue ich mich sehr, dass du dabei bist, Felix. Und jetzt hören wir gerne von dir.
Ja, vielen Dank, Max. Toll, dass ich da sein kann heute. Genau, vielleicht überrascht das einige von euch, weil, wie bestimmt viele wissen, arbeitet Campact seit vielen Jahren sehr intensiv gegen die AfD. Und trotzdem bin ich zumindest derzeit ein ziemlich großer Skeptiker, was ein AfD-Verbot angeht. Natürlich nicht, weil ich die AfD für ungefährlich oder weniger gefährlich halte als meine Vorrednerin. Da bin ich komplett an Bord. Das sehe ich ganz genauso. Und der Grund, warum ich derzeit so skeptisch bin, ist, weil ich anders als meine Vorredner die Erfolgschancen für ein Verbot derzeit für nicht groß genug halte, das Risiko einzugehen eines Scheiterns. Und aus meinem Sicht meiner Sicht den Verlockungen eines erfolgreichen Verbotes doch signifikante Risiken beim Scheitern entgegenstehen, die aus meiner Sicht der Debatte so ein bisschen ausgeblendet werden. Und genau auf diese beiden Punkte, warum macht mir ein mögliches Scheitern Bauchschmerzen und warum bin ich nicht überzeugt davon, dass wir derzeit gute Erfolgschancen haben, werde ich jetzt gleich ein bisschen eingehen, bevor ich dann noch, wenn ich noch die Zeit habe, noch ein, zwei andere Aspekte aus anderen Bereichen beleuchten will. Das eine ist, dass immer wieder zu Recht darauf hingewiesen wird, die AfD ist eine Meisterin, ein Meister darin, sich als Opfer der anderen Parteien zu inszenieren. Das wird man auch nie ändern können. Aber natürlich kann man der AfD verschieden gutes Material liefern, sich als Opfer zu inszenieren. Und ein Parteiverbotsverfahren ist auf jeden Fall super gutes Opfermaterial. Herr Wanderwitz hat es halt angesprochen, viele Menschen haben diese irrige Vorstellung, dass demokratisch gewählt gleich demokratisch ist, was kompletter Quatsch ist. Das glauben aber deutlich mehr Menschen, als die AfD wählen. Das heißt, ein AfD-Verbotsantrag bereits verfahren, wird auf jeden Fall ein Teil von Leuten, die ja nicht die AfD wählen, erstmal irritieren und als undemokratisch empfehlen. Das heißt, gerade wenn man so einen Antrag kurz vor der Bundestagswahl einreichen würde, ist das ein wunderschöner Geschenkkorb für die AfD. Mich würde nicht wundern, wenn 1, 2 Prozentpunkte extra das sozusagen bei der Wahl auszahlen würde. Das heißt, der Zeitpunkt, unmittelbar vor so einer Wahl einen Antrag zu stellen, halte ich wirklich für denkbar ungünstig. Das andere und gewichtigere ist aber, bei einem Scheitern von so einem Antrag, ist natürlich für die AfD das eine wunderbare Gelegenheit zu sagen, seht ihr, erst wurden wir von den Kartellparteien, in Anführungszeichen, irgendwie durch ein Verfahren quasi vor einer Wahl angegriffen, mit Dreck beworfen, aber jetzt seht ihr alle, wir sind gar nicht verfassungsfeindlich, das Gericht hat anders entschieden. Natürlich würde ein Gericht immer viel differenzierter urteilen und würde selbst bei einem Abweis sicherlich auch auf die Verfassungsfeindlichkeit in einigen Landesverbänden etc. hinweisen. Aber die AfD ist natürlich gut darin, auch unsere Medien oft dann zuspitzen. Die Botschaft wäre trotzdem, die AfD ist nicht so gefährlich, die ist nicht verfassungsfeindlich. Ich hatte eine Riesenbefürchtung, dass die eh schon bröcklige Brandmauer Richtung AfD nach so einem gescheiterten Verfahren einstürzen würde wie ein Kartenhaus. Und auch da viele Leute, die vielleicht jetzt noch denken, naja, AfD, die sind ja so radikal und so weiter, wähle ich irgendwie doch nicht und so. Die, glaube ich, oder nicht alle, aber ein Teil davon werden auch da die AfD wählen. Dazu kommt noch, dass man natürlich theoretisch auch dann nochmal weiter Material sammeln kann und erneutes Verfahren anstreben kann. Aber die politischen Kosten von so einem Scheitern werden natürlich massiv sein. Und es ist alles andere als klar, ob nochmal die politische Mehrheit für ein weiteres Verfahren hergestellt werden könnte. Das heißt, aus meiner Sicht hat man potenziell betrachtet eigentlich nur einen Versuch. So, jetzt ist die Frage, wenn ich auf solche Fragen blicke, dann nähere ich mich dem vom Ende her. Nämlich, letztendlich ist es ja so, dass wir nicht uns und auch nicht nur eine Mehrheit des Bundestages davon überzeugen müssen, dass die AfD verfassungsfeindlich ist, sondern wir müssen insbesondere, und eigentlich das ist das Wichtigste, mindestens 6 der 8 Richterinnen des zweiten Senats davon überzeugen, dass die Maßstäbe, die das Gericht in früheren Urteilen aufgestellt hat, eintreten. Und es gibt sogar Beobachterinnen, die vermuten, bei so einem weitgehenden Eingriff wie einem Parteiverbot es gut sein kann, dass das Gericht eigentlich sogar eine Einstimmigkeit herstellen will. So, das heißt, die Hürde ist wirklich, wirklich hoch. So, und wie Frau Groch gesagt hat, das Gericht hat immer wieder betont, wie unheimlich es eigentlich dieses Instrument im Gericht selber ist. So, und jetzt muss man natürlich sagen, berücksichtigen, dass ja rund die Hälfte der Richterinnen und Richter vorgeschlagen worden sind von der Union. Natürlich sind die im Prinzip nur noch ihrer rechtlichen Meinung verpflichtet. Trotzdem ist es, glaube ich, realpolitisch betrachtet nicht allzu absurd davon auszugehen, dass einige der von der Union nominierten Richterinnen ähnlich auf das Thema blicken wie die Union im Großen und Ganzen. Und bedauerlicherweise ist Herr Wanderwitz ja, sag ich mal, steht nicht für die Mehrheit der Union in seiner Sichtweise auch die AfD und die Parteiverfahren, was ich wirklich sehr bedauere. Es ist aber eine Realität. Das heißt, aus meiner Sicht, um realistische Chancen haben, vor Gericht zu haben, ist eine Aufgabe, die wir noch nicht erreicht haben, eine relevante Mehrheit auch in der Union davon zu überzeugen, dass dieses Instrument angebracht ist und dass die Erfolgsaussichten hoch genug sind. Solange es diese Überzeugungsarbeit nicht erfolgreich war, halte ich ehrlich gesagt die Wahrscheinlichkeit schon mal aus dem Grund für ein Scheitern für extrem hoch. So, was kann man vielleicht sagen? Oh Gott, die Union kann man nie überzeugen, da würde ich darauf hinweisen. Selbst die Union unter Friedrich Merz ist mittlerweile bereit, die Schuldenbremse zu reformieren. Wenn das gelingen kann, dann kann es auch gelingen, die Union davon zu überzeugen, in einem größeren Maßstab das AfD-Parteiverbot anzustreben. Das braucht aber Zeit. So, wichtiger sind aber natürlich inhaltliche Hürden, die ich noch nicht überwunden sehe. Es ist natürlich ohne Frage so, dass sich viele Belege dafür finden lassen, dass viele AfD-Politiker verfassungsfeindliche Äußerungen tätigen. Es gibt die Junge Alternative, es gibt einige Landesverbände, die gesichert rechtsextremistisch sind, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen. Das Problem ist aber, dass das Gericht durch deutlich weitergehende Anforderungen gestellt hat. Nämlich das Gericht hat als Anforderung gestellt, dass die Partei in ihrer Gesamtheit verfassungsfeindlich ist. Letztendlich ist natürlich nicht bis zu Ende ausbuchstabiert, wie sich das messen lässt. Klar ist nur, dass das eine sehr, sehr hohe Hürde ist. Und wenn man jetzt bedenkt, dass nur 3 von 16 Landesverbänden gesichert rechtsextremistisch eingestuft sind, der Bundesverband weiterhin nur Verdachtsfall ist, dann finde ich, sollte das ziemlich nachdenklich stimmen. Zumal für die Einstufung als quasi Verdachtsfall oder gesichert rechtsextremistisch die Maßstäbe nochmal geringere sind als bei einem Vollbeweis vor Gericht. Das heißt, für diese Verfassungsschutzeinstufungen reichen schon tatsächliche Anhaltspunkte. Das heißt, der Maßstab ist ein ganz anderer als der bei Gericht, weil beim Parteiverbot das Gericht anders als sonst immer selbst auch quasi die Beweise erhebt. Also nicht nur rechtlich entscheidet, ist jetzt ein Gesetz legal oder nicht, sondern wirklich sich ganz detailliert angucken wird, sind die Maßstäbe erfüllt. Und wenn man bedenkt, dass bei der NPD, das allein schon für den Verdachtsfall 1.000 Seiten Gutachten nötig waren, dann, und das zumindest weiterhin auch selbst das nicht öffentlich ist, wie gesagt, bin ich verwundert, dass auch diese 13 die Verfassungsexpertinnen sozusagen zu einem so positiven Urteil kommen. Was wäre jetzt aber sagen, mein alternativer Handlungsplan? Ich würde empfehlen, abzuwarten und dafür auch Druck zu machen, dass dieses vermutlich schon vorhandene Gutachten die AfD als rechtsextrem einstuft, öffentlich massiv Druck dafür zu machen, dass dieses Gutachten zumindest in den größten Teilen veröffentlicht wird, um wirklich einer breiten Öffentlichkeit die Grundlage zu geben, ergebnisoffen zu überprüfen, wie sind die Erfolgschancen auf Basis dieses Materials im Verbotsverfahren. Dann würde ich auch empfehlen, weil wenn diese Einstufung kommen wird, wird natürlich auch da die AfD wieder gegen klagen. Da wird erst das Verwaltungsgericht Köln darüber urteilen, dann das OVG Münster. Ich würde dringend empfehlen, vor der Einreichung für eines Verbotsantrages die Entscheidungen vom VG Münster und OVG, vom VG Köln und OVG Münster abzuwarten. Man muss sich mal vorstellen, was passieren würde, wenn das OVG Münster, das auch meine Verdachtsfall durchaus auch kritische Impulse gesetzt hat, vielleicht zu der Einschätzung kommt, dass das, was der Verfassungsschutz da hat, nicht mal für die Einstufung als gesichert rechtsextremistisch reichen würde. Das heißt, er würde das Verfahren vom Verfassungsgericht im Prinzip schon zusammenfallen wie ein Kartenhaus, bevor es richtig begonnen hat. So, das heißt, genau, das ist sozusagen unerfreulich, weil das Ganze Zeit braucht. Aber meine Auffassung ist, dass sich übermäßige Eile halt leicht auswirken kann im Sinne eines Scheiterns. Weiß nicht, Max, jetzt bin ich mit 10 Minuten durch. Jetzt könnte ich noch zu anderen Fragen Sachen sagen, aber ich kann auch erstmal gern den Mund halten und andere Punkte später bringen. Das musst jetzt du als Moderator
Ja,
entscheiden.
genau, auf jeden Fall. Ich würd sehr gerne jetzt in die Diskussion einsteigen und dann kannst du gerne auch die restlichen Punkte dann gleich noch machen. Letztlich ist die Topfrage, die wir hier von unseren Zuschauern haben, ist von Markus Prenken. Was sind die politischen Risiken bei einem Verbot, bei einem Erfolg und beim Scheitern? Wie sind die zu bewerten? Das hast du, Felix, jetzt gerade schon ein bisschen dargelegt. Und ich würde jetzt gerne Marco Wanderwitz die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren, weil das ja quasi so die Gegenposition ist. Würde mich einfach interessieren, Marco Wanderwitz, wenn Sie da einmal vielleicht durchgehen wollen, vielleicht auf diese Chancen und das Timing-Aspekt besonders, die Felix Kolb da aufgemacht hat.
Ja, ich habe mir in der Tat drei Sachen auf meinen Zettel geschrieben. Das erste ist erstmal was Positives. Ja, wir müssen das Thema Resilientmachung des Bundesverfassungsgerichts unbedingt noch in dieser Wahlperiode hinbekommen. Und ich bin da optimistisch, dass wir das schaffen. Auch weil ich in unseren Fraktionssitzungen dafür ein gutes Gefühl gefunden habe. Wir haben das ja gemeinsam ausgehandelt, weitgehend. Im Übrigen konnte man ja im Thüringer Landtag besichtigen, was passiert, wenn man gewisse Dinge nicht macht, die man richtigerweise hätte machen sollen. Insofern völlig richtig, Punkt benannt, Haken ran, sollten wir machen, werden wir machen, wichtig. Wir haben schon ganz schön viel Zeit verstreichen lassen müssen. Ob der geänderten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts im NPD-2-Urteil. Wenn man mich fragen würde, hättet ihr schon früher loslegen können, dann wäre meine Antwort, dann wäre ich mir nicht so sicher, was die Erfolgsaussichten betrifft, aber wir hätten durchaus früher loslegen können, wenn es diese geänderte Rechtsprechung nicht gegeben hätte. Und man hätte auch aus meiner Sicht früher loslegen sollen. Was wir aber ganz sicher, sage ich mal, aus sächsischer Lebensperspektive,
nicht machen können, ist nochmal 5 Jahre warten, bevor wir den Antrag stellen, weil dann sind die Dinge über uns zusammengeschlagen. Warum? Es hat zur sächsischen Landtagswahl 2019 im September noch eine einzige sinnvoll zu bildende soziologische Gruppe in der Bevölkerung gegeben, in der die AfD nicht stärkste Fraktion war. Das waren die über 70-Jährigen. Das Problem ist, aller Wahrscheinlichkeit nach, sind die 2029 nicht mehr alle dabei, während die Erstwähler beispielsweise, die nachkommen, da sind. Also sprich, uns läuft die Zeit davon. Und Wahlen gibt es leider in unserem Land immer. 2026 gibt es zum Beispiel Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen-Anhalt. Und da möchte ich mal erleben, dass jemand sagt, das ist dann aber der richtige Zeitpunkt, so ein Verbot beispielsweise zu beantragen. Das ist ja wieder ostdeutsche Landtagswahl. Also ich finde in gewisser Weise, es gibt gewisse Argumente, die sind mir durchaus eingängig. Ich will die auch nicht von mir weisen. Aber ich kann sie im Grunde genommen, ich kann ihnen nur begegnen, indem ich meine Sicht darlege, dass ich sage, es wird nie den richtigen Zeitpunkt geben. Meine Einschätzung ist, je länger wir warten, desto länger wird es dauern, bis wir potenziell zum Erfolg kommen. Und desto größer ist die Gefahr, dass der Scherbenhaufen, den unser Land dann ist, der unser Land dann ist, dass wir den nicht mehr zusammengekehrt bekommen. Wir erreichen alle miteinander als Demokratinnen und Demokraten den durchschnittlichen AfD-Wähler nicht mehr. Wir können machen, was wir wollen. Wir können bei TikTok kleine Filmchen drehen, wir können die Leute auf der Straße ansprechen. Es ist vollkommen ausgeschlossen, die leben in einer Parallelwelt. Und in dieser Parallelwelt leben sie deshalb, weil die AfD sie mit Tausenden und Zehntausenden Abgeordneten und von Steuergeld bezahlten Mitarbeitenden von früh bis abend digital und analog mit Hass, Hetze und Fake News füllt. Und das kriege ich nur weg, wenn ich dieser Partei den Stecker ziehe. Und dann habe ich hinterher noch genügend zu tun, aufzupassen, dass keine Ersatzorganisationen gegründet werden. Die sind immer noch schlimm genug, wenn sie in ihrer Freizeit dann rechtsradikal sein können. Aber das sind dann halt nicht mehr 24 Stunden am Tag, abzüglich der Schlafzeit. Ich bin leider, das will ich offen sagen, von einer großen Sorge getrieben, dass uns nicht kleine Teile des Landes demnächst komplett wegkippen. Und wir dann im Elfenbeinturm diskutieren können, ob vielleicht der Zeitpunkt verpasst worden ist oder ob es immer noch nicht so weit gewesen ist. Praktisch können wir dann periphere ländliche Räume in Ostdeutschland de facto für die Demokratie aufgeben, weil die letzten verbliebenen Vernünftigen werden dann weggehen. Die diskutieren nämlich jetzt schon jeden Tag darüber, wie lange sie. Ich war letzten Samstag in Stolberg bei mir im Erzgebirge eine Veranstaltung mit einer ehemaligen grünen Kollegin aus Thüringen. Die ist ja jetzt da leider nicht wieder in den Landtag gekommen, mit Madeleine Hempfling, die war da Vizepräsidentin, unter anderem mit Dirk Labs, der Co-Autor des spannenden Buches ist. Und wir sind dort auf Menschen getroffen, die uns genau das gesagt haben, die gesagt haben, es hat doch alles keinen Sinn mehr. Wir denken drüber nach, dass wir die Segel streichen. Und im Gegenzug geht dort niemand mehr hin, der ein bisschen liberal und freiheitlich denkt, weil die alle sagen, das tue ich mir nicht an. Und das ist meine Motivation zu sagen, es ist ja schön, dass im Umfeld von Hannover und in Schleswig-Holstein die Welt noch in Ordnung ist, aber uns kippt das Land zur Seite.
Danke. Felix meldet sich schon. Ich nehme dich gleich dran, aber ich wollte Frau Kroh noch mal mit reinholen, weil ja das andere Argument war ja auch, oder das Grundargument war die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns, also die Erfolgschancen. Und da würde mich total interessieren, weil das in Ihrem Papier ja jetzt ein bisschen anders da kommt, weil Sie sehr positiv da sind oder positiver als jetzt als Felix Kolpes war. Und ich fand ein Aspekt, den man auch so in der Berichterstattung dazu ein bisschen gehört hat, ist auch vielleicht nochmal die Analyse dessen, was wie denn so ein Verfahren auch scheitern könnte. Weil, also ich meine, grundsätzlich gibt es ja irgendwie der Gegenstand, der Verfahrensgegenstand kann sich verändern. Also die AfD könnte sich verändern in einem Verfahren, das ja 2, 3, 4, 5 Jahre dauern kann und dann eben nicht mehr, ja, quasi die Bedingungen erfüllen. Das wäre vielleicht sogar was Positives. Frage, wäre das vielleicht was Positives? Ist das möglich? Und das andere wäre eben, die Rechtsprechung verändert sich oder die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes ist eine andere, als Sie jetzt in Ihrem Papier zum Beispiel dann erwarten. Und vielleicht, und da frage ich nochmal, weil Das nehme ich noch mit rein, weil Felix Kolb das auch gesagt hat mit der CDU. Es sind ja durchaus in ihrem Autorinnenkreis auch Menschen dabei, wie Kyrill, wie heißt er, komplett
Alexander Schwarz.
Alexander Schwarz, genau, der ja die CSU beim Wahlrecht quasi vertreten hat, der ja durchaus da eher nahesteht. Also vielleicht so ein bisschen dieser Komplex aus irgendwie Wahrscheinlichkeit, wie könnte denn Scheitern dann juristisch letztlich aussehen? Und dann nehme ich Felix mit rein.
Danke. Ich würde trotzdem total gerne erstmal was zu Herrn Kolb und seiner Einschätzung, wann sollte man überhaupt es wagen, so einen Verbotsantrag zu stellen, sagen. Sollte man tatsächlich irgendwie auf den nächsten Verfassungsschutzbericht warten und dann, dass die AfD durch alle Instanzen irgendwie sich durchklagt im Verwaltungsgericht? Ich bin überhaupt nicht so sicher, ob das passiert, weil das erste Klageverfahren für die AfD schon ein echter Schuss ins Knie war, ne? Also hätten die ihren Verfassungsschutzbericht einfach so zur Kenntnis genommen, hätten sie nicht von also zwei Instanzen, Verwaltungsgericht und demnächst vielleicht auch vom Bundesverwaltungsgericht, ins Stammbuch geschrieben bekommen, dass ein harter, starker Verdacht besteht, dass sie verfassungsfeindlich sind. Ne? Ob das nochmal gemacht werden würde von der AfD, gegen ihre Gutachten zu klagen, das lasse ich mal sehr dahingestellt sein. Und was ich finde, was ich auch beim Bundestag so ein bisschen vermisst habe, ist, oder sagen wir es mal anders. Wir können ja so ein bisschen hasardeurisch vorgehen. Ne? Wir können ja einen Antrag auf Verbot der ganzen Partei stellen, der scheitert für die ganze Partei, sicher rauskommen wird, aber dass Landesverbände der AfD verfassungswidrig sind, nämlich Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Dann riskieren wir quasi, was ist es denn dann? 7/5 oder so Scheitern des Antrags kriegen aber wenigstens drei Landesverbände verboten. Das könnte man sich ja auch mal überlegen, ob das nicht eine lohnende Angelegenheit ist und eben nicht ein vollständiges Scheitern, sondern man dann gerade für den Osten auch was Gutes tut und der AfD dann auch zeigt, Leute, ne, guckt mal, wohin ihr wollt. Kommt jetzt mal ein bisschen zurück in die Mitte, passt euch an, sondern sonst geht es den anderen Landesverbänden möglicherweise oder euch als Bundespartei genauso. Kann man sich ja mal überlegen. Ich würde mich ehrlich gesagt darauf einlassen, weil ich denke, dass das funktionieren würde, selbst wenn ich der Gesamtpartei nicht nachweisen kann, also nicht zurechnen kann, dass sie wirklich komplett, in welchem Maßstab auch immer diese Durchdringung da sein muss, verfassungswidrig ist. Was ich da ein bisschen blöd vom Bundestag finde, ist das Problem, kennt man. Ne, man muss den Antrag auf Gesamtparteiverbot stellen. Man kann nicht gezielt isoliert gegen einzelne Landesverbände vorgehen. Dabei ist das drin in 21 Grundgesetz. Nur die einfach gesetzliche Rechtslage erlaubt es nicht. Da nicht einfach mal zu sagen, wir ändern jetzt das Bundesverfassungsgericht und schreiben da rein, der Antrag kann auf Verbot der Partei oder Teile der Partei gestellt werden. Warum das nicht passiert ist, das ist mir absolut nicht eingängig. So, das war mein Vorschlag, bevor ich jetzt ein bisschen sind Ihre Fragen damit natürlich auch schon beantwortet. Ja, das Verfahren kann, wie gesagt, also zumindest in gewissen Teilen scheitern. Das ist klar, wir sind alle keine, haben alle keine Google, in die wir reinschauen können und jetzt schon sagen können, wie wird es denn am Ende aussehen. Natürlich kann sich auch der Verfahrensgegenstand ändern. Also die Partei muss am Ende sozusagen, wenn der Verbotsausspruch kommt, muss sie die Tatbestandsvoraussetzungen von 21 2 erfüllen. Ich teile da allerdings eher die Befürchtungen von Herrn Wanderwitz, also dass die, also außer jetzt wirklich der Anpassungsdruck durch den Antrag passiert, dass die AfD zumindest vordergründig mehr wieder in die demokratische Mitte rückt, halte ich nicht für selbstverständlich, kann aber sein. Dann kann es natürlich sein, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, nein, das reicht uns jetzt am Ende dieses Verfahrens tatsächlich nicht mehr, da ist eine Dynamik drin. Aber dann hat man ja auch ein Stück weit das geschafft, was man schaffen wollte, die Radikalität da vielleicht ein bisschen rauszuholen. Das kann passieren, dass sich die Rechtsprechung ändert. Das glaube ich nicht, Herr Fries. Ich glaube, die ist jetzt auf ihrem Peak zum Verteilverbot angekommen. Die Tatbestandsmerkmale, die Auslegung von 21.2 werden also bleiben, wie sie jetzt sind. Es kommt dann tatsächlich auf die Subsumption an und was für Material man liefern kann dem Gericht. Und es wird Viel, ohne Frage. Es wird total viel, was sich die Richter da durchlesen müssen. Natürlich haben die auch ein Vorverständnis und tatsächlich ist es ja aber so, selbst Richter der CDU, die CDU ist jetzt nicht davon überzeugt, glaube ich, liegt aber weniger möglicherweise an den materiellen Voraussetzungen als an den Risiken, die mit einem Antrag verbunden sind. Und sobald man den Antrag gestellt hat, hat man die Risiken realisiert. Und dann kann man wirklich materiell prüfen, und das würden, so ist meine Einschätzung, auch die Bundesverfassungsrichter und Richterinnen, die über ein CDU-Ticket zum Bundesverfassungsgericht gekommen sind, genauso machen. Also die gehen da nicht auf politische Risikoabwägung mehr, sondern eben liegen die Voraussetzungen vor. Und das sollte man sie auch machen lassen. Da stimme ich Herrn Wanderwitz zu. Wir können nicht noch Ewigkeiten warten. Ewigkeiten kann der Verfassungsschutz auch nicht mehr beobachten. Irgendwann ist dessen zeitliches Übermaßverbot abgelaufen. Dann muss er da raus. Ne? Und jetzt hat er 2 Jahre schon mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet. Da wird einiges bei sein, das man noch zusätzlich verwerten könnte. Und das sollte man meiner Meinung nach auch tun.
Dankeschön. Ich will jetzt noch mal eine Nachfrage. Man hört mich, oder? Ich schreibe nämlich parallel. Genau, noch eine Nachfrage, weil das kam auch in den Fragen aus dem Publikum, da nehme ich gleich noch mehr dran. Und Sie haben es auch noch mal gesagt, Landesverbände. Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Könnte mit dem Antrag von Herrn Wanderwitz rauskommen, hilfsweise werden 3 Landesverbände
Ja.
verboten? Das ist, weil Sie jetzt meinen, da muss auch noch gesetzlich was geändert werden am einfachen
Nein.
Recht oder so. Nein, nur dann hätte
Nein.
man den Antrag direkt so stellen können.
Genau,
Okay.
den Antrag kann man auch verboten oder muss man auch Verbot der Gesamtpartei stellen.
Okay.
Das Bundesverfassungsgericht hat aber die Möglichkeit zu sagen, ah, ganz passt es nicht, aber wir haben hier 3 eigenständige Verbände, die sind so verfassungswidrig, dass ich die verbiete.
Okay. Das ist nochmal gut, das nochmal klar zu machen. Felix Kolb.
Genau. Also bei der Linie auf die Landesverbände habe ich eine große Sympathie. Das sind auch, da haben wir, sag ich mal, das ist auch die Campback-Position, auf diese gesichert-rechtlichen Verbände, Landesverbände zu gehen. Ich kann auch nicht nachvollziehen, warum der Bundestag da noch nicht die Möglichkeit geschaffen hat. Wobei ich aber sagen würde, wenn es eine politische Mehrheit gibt für einen Antrag der Gesamtpartei, sollten die Landesverbände vermutlich kein Problem sein. Ich finde, den Unterschied, den man halt hat, ist, dass man vom Messaging her, wenn man auf die Gesamtpartei abzielt und nur die 3 Landesverbände bekommt, natürlich implizit man die anderen Landesverbände nochmal im Vergleich sozusagen, wo man sagt, hey, die scheinen ja okay zu sein, was sie ja auch nicht sind sozusagen, ja. Deshalb würde ich sagen, wenn man eigentlich die Vermutung hat, dass es nur bei einem Teil reicht, sollte man auch gezielt versuchen, diesen Teil zu verbieten. So, das wäre meine Meinung. Was ich erstaunlich finde, ist, wenn man mal so guckt, welche Leute, sage ich mal, sind denn sehr dicht dran gewesen. Ja? Da fällt mir zum Beispiel Frau Badenberg ein, mit der war ich vor ein paar Wochen auf dem Podium zusammen. Die war stellvertretende Vorsitzende, stellvertretende Präsidentin des Bundesverfassungsschutzes. Die hat die Abteilung geleitet, die diese Gutachten erstellt hat. Die hat auf diesem Podium sehr klar gesagt, aus ihrer Sicht reicht das, was vorhanden ist, nicht für ein Gesamtparteiverbotsverfahren, aber Landesverbände ja. Wie man so eine Stimme nicht ernst nehmen kann, das leuchtet mir sozusagen nicht ein. Also so muss ich sagen, hey, wer soll das denn bitte schön besser beurteilen können als Sie? Ja, das finde ich sozusagen, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass da das Wunschdenken sehr groß ist und Realitäten und Expertinnen nicht wahrgenommen werden, ja. Oder auch wenn ich höre, wie Herr Müller, der Verfassungsrichter ehemalige, sich äußert, so skeptisch. Das sind für mich Indizien, die sozusagen so Hinweise sind, Leute, wenn ihr die nicht wahrnimmt, rennt ihr in eine Riesenniederlage rein. Das andere, was ich aber finde, ist, ich bin ja total bei Herrn Wanderwitz, dass es total schwer ist, Leute wieder zurückzuholen aus dieser Blase. Das haben wir auch durch unsere Fokusgruppen, so erleben wir genauso, ja. Aber natürlich gibt es durchaus Möglichkeiten, wie auch die Politik, zum Beispiel Plattformen, also Stichwort Facebook, X, Meta, anders verantwortlich halten kann. Das heißt, das Repertoire an Handlungsmöglichkeit, an staatlicher, einige der Mechanismen der Radikalisierung zu durchbrechen, wird auch nicht ansatzweise ausgeschöpft. Ja? Und das ist ein anderer Punkt, der mich beunruhigt. Diese ganze Debatte um diese juristischen Mittel, so richtig wie ich sie finde, hat die Tendenz dazu, so eine Art Silver Bullet. Alles fokussiert sich darauf, ja. Und andere Dinge, die aus meiner Sicht auch total wichtig sind, weil ist ja auch klar, die Leute und die Einstellungen sind da nicht weg. Das Instrument ist weg und die politische Macht, die das hat und der quasi Brandbeschleuniger, den die Partei darstellt, das ist weg, aber nicht andere Dinge. Das heißt, das ist sozusagen mir die ganze Debatte, die öffentliche Debatte, was die AfD-Bekämpfungsstrategie ist, viel zu sehr auf diese juristischen Argumente verengt wird. Und andere Dinge, wie an diese scheiß Plattform ranzugehen, ja, das ist nur als Beispiel. Wir müssen jetzt gegen Google klagen, weil die Videos nicht bereit sind zu löschen, wo objektive Lügen über uns verbreitet werden. Okay, das ist nur ein klitzekleines Beispiel, wo ich denke, das kann doch nicht wahr sein, ja. So, und das gibt's ja sozusagen, da gibt's ja Zehntausende, ja. Das heißt sozusagen, was ich nicht verstehe ist, und das ist ja verfahrensrechtlich viel weniger problematisch herausfordernd. Also es gibt aus meiner Sicht noch viele andere Dinge zu tun. So, und natürlich kann man beides theoretisch parallel machen, aber ich habe die Wahrnehmung, dass zu viel Hoffnung in dieses eine Instrument rein projiziert wird und andere Dinge, die wirklich einen Unterschied machen würden, vernachlässigt werden.
Jetzt Indra, genau, gerne.
Ja, Herr Wallerwitz, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie den Blick geweitet haben und auch mal geschildert haben, wie es in der ostdeutschen Zivilgesellschaft oder in der Zivilgesellschaft in Ostdeutschland aussieht. Also ich wohne in Düsseldorf, ich war neulich als Physiker auf einem Projekttreffen in Ilmenau und da sind dann sehr viele, bin ich ins Gespräch gekommen mit sehr vielen Doktoranden aus Indien, aus dem Iran. Und ich habe die mal gefragt, wie sieht's denn aus? Fühlt ihr euch sicher oder unsicher? Und dann war die Antwort, naja, hier in Ilmenau und in Erfurt geht es, aber aufs Land fahren wir nicht mehr. Und wir haben eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung für diese Menschen und wir wollen als, das ist vielleicht jetzt ein utilitaristisches Argument, wir wollen für diese Menschen vor allen Dingen attraktiv bleiben. Und deshalb müssen wir etwas tun. Sonst fliegt uns diese Gesellschaft auseinander. Und Felix, ich bin bei dir. Auch ich denke, es ist wahrscheinlich sinnvoll, auf dieses Gutachten vom Bundesamt für Verfassungsschutz zu warten. Aber meine Meinung ist, dass man dann spätestens aktiv werden muss, allerspätestens. Ich habe mir gestern in der Vorbereitung nochmal einen Artikel aus dem Juli durchgelesen von Bijah Muini, der ja auch sehr zurückhaltend ist, was das Verbotsverfahren anbelangt. Und er hat mal Revue passieren lassen, was für Schlussfolgerungen können wir eigentlich aus dem Urteil vom OVG Münster ziehen. Das ist sehr interessant, weil also er hat es praktisch zusammengefasst. Und da sieht man schon, dass das OVG Münster hat starke Anhaltspunkte dafür, dass die Partei deutschen Migrationshintergrund sowie Ausländer und Musliminnen diskriminieren will. Ne? Das heißt, es gibt einen starken Verdacht für Muslimfeindlichkeit, sprich Menschenwürde. Und auch das Demokratieprinzip, das wird auch zugestanden, dass das stark angegriffen wird. Und von daher, die Anzeichen sind meiner Meinung nach, die Indizien sind stark. Und dieser Artikel hat mich auch nochmal dazu geführt, dass ich denke, wir müssen das so nah wie möglich starten.
Danke, da würde ich Herrn Wanderwitz gerne wieder reinnehmen. Felix Kaup hat jetzt gesagt, genau, warum wird dann Menschen wie Frau Badenberg oder Herrn Müller als ehemalige Verfassungsrichter nicht zugehört oder zu wenig zugehört? Was sagen Sie dazu?
Das war in der Tat vorhin der dritte Punkt, den ich noch auf dem Zettel habe, der mir durchgerutscht ist, der ja jetzt nochmal kam. Wir müssen uns eins vor Augen führen. Wir alle haben Einschätzungen. Die unter uns Juristen sind, können für sich in Anspruch nehmen, dass sie das mal ein bisschen intensiver gelernt haben, aber das ist auch nicht in jedem Fall unbedingt zielführend weiterbringen. Aber am Ende des Tages entscheiden nur die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts. Handelt es sich hier um eine wirkmächtige rechtsextreme Partei, ja oder nein? Und deswegen sind auch die Einstufungen der Landesämter und des Bundesamts für Verfassungsschutz Indiz dafür. Nicht mehr und nicht weniger. Ich halte es im Übrigen für einen mittelmäßigen politischen Skandal, dass wir in drei Bundesländern gesichert rechtsextreme Bestrebungen haben und diese drei Bundesländer, diese drei Landesregierungen im Bundesrat nicht dergleichen tun, einen Antrag zu stellen. Mein Ministerpräsident hat eine Woche vor der Landtagswahl von einer rechtspopulistischen Partei mit rechtsextremistischem Kern gesprochen. Sein eigenes Landesamt für Verfassungsschutz sieht das anders. Und zwar seit Jahren. Nichtsdestotrotz, ich habe auch mit Thilo Badenberg intensiv gesprochen und habe mir dann sozusagen den positiven Teil daraus mitgenommen, nämlich dass sie jedenfalls die Einschätzung teilt, dass es für einzelne Landesverbände reicht. Weil auch sie so eine Einschätzung hat. Und sie ist natürlich unheimlich nah an den Dingen dran. Allerdings sagen die allermeisten, die schon wissen, was ist denn öffentlich und was ist denn nicht öffentlich, so viel mehr gibt es da auch gar nicht. Weil es so viel gibt, was öffentlich ist. Und ich will ja keinem zu nahe treten und Peter Müller erst recht nicht, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich eine gewisse Zahl von Kolleginnen und Kollegen hier äußern, die müssen mal ihre Hausaufgaben machen, müssen sich mal einlesen. Hier werden schnell, also nicht in unserer Runde, aber es werden schnell, ich sage jetzt mal, Behauptungen aufgestellt, so nach dem Motto, meiner Einschätzung nach reicht es nicht. Ja, da sollen Sie mal alle mal lesen. Zum Beispiel, was das OVG Köln, Entschuldigung, das OVG Münster gesagt hat. Natürlich mit einem anderen Prüfmaßstab, völlig klar. Aber das ist schon intensiv. Bundesverfassungsgerichtsgesetz ändern, die Diskussion hatten wir. Am Ende des Tages haben die Bedenken sich durchgesetzt, die gesagt haben, seht ihr, wenn wir das machen, wird die AfD sagen, jetzt ändern sie sogar noch die Gesetze, um uns verbieten zu können. Also du kannst es auch nicht gewinnen, egal wie du es machst. Einem gelernten Märtyrer lieferst du immer sozusagen einen neuen Grund, sich zum Märtyrer zu machen. Höcke hat übrigens zur Landtagswahl in Thüringen jetzt schon plakatiert, im Sommer fast schon verboten gut. Also die kokettieren noch damit, dass wir nicht den Mut haben, den Antrag zu stellen. Letzter Punkt, den Sie angesprochen haben, ganz großes Thema Plattformregulierung, ganz wichtig. Bis hin, dass ich mal die Frage stelle, warum eigentlich in China es kein TikTok gibt und warum die Inders auch abgeschalten haben. Wir müssen da dringend mehr tun. Ich bin gelernter Medienpolitiker von Hause aus. Allerdings werden wir das nicht in Deutschland tun können, sondern sinnfälligerweise können wir es nur in Europa tun. Und wir sind dort noch weit entfernt davon, dass wir Einigkeit haben, wie wir das sinnvollerweise tun können. Insofern, ich bin bei Ihnen in der Benennung des Problems. Aber die Baustelle werden wir auch nicht kurzfristig gelöst bekommen. Und bis dahin funktionieren die eben so, wie sie funktionieren. Sprich, wir können die gar nicht so bespielen, wie die sie bespielen können, selbst wenn wir da besser werden. Also wir sind da sicherlich ein Stück weit hinterher, alle miteinander, und da gibt es positive Ausnahmen. Aber wenn du einen Algorithmus hast, der sozusagen den Systemsprenger belohnt und nicht den Faktenbringer, dann bist du, also das ist wie ein Spiel mit gezinkten Karten. Da hast du verloren, wenn du anfängst. Und insofern ganz bei Ihnen, wir müssen dringend, ich sage jetzt mal, im Grunde genommen presseähnlich regulieren. Man kann auch in der Zeitung nicht jeden Mist schreiben. Da kommt halt der Regulierer und sagt, so geht's nicht. Und das hat nichts mit Zensur zu tun.
Da will ich nochmal reingehen. Und zwar letztlich doch ein Punkt, weil wir gesagt haben, so Informationsstand zu Leuten, die sich dazu äußern. Jetzt haben wir ja einen Zustand, dass ja eine potenzielle Antragstellerin die Bundesregierung ist, eines Verbotsverfahren. Jetzt haben wir ja eine Bundesregierung, die aus zwei Parteien besteht. Diese beiden Parteien sind da tendenziell eher aufgeschlossener. Die FDP war ja da eher etwas verschlossener gegenüber. Der Bundeskanzler hat aber erst gestern ganz deutlich gesagt, er unterstützt das zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Und Zitat: Zunächst sollten die Verfassungsschutzbehörden ihre Beobachtung fortsetzen und Material sammeln. Da finde ich nochmal, da habe ich heute in der Vorbereitung auch gelesen, deswegen Frage an Frau Groh: Wie ist denn das? Muss denn alles Material, was man braucht, schon zum Zeitpunkt des Prozessbeginnes vorliegen oder kann während des Prozesses noch gesammelt werden? Also es ist immer ein bisschen so, es kommt immer so rüber, als wäre das dann irgendwie abgeschlossen und hat man keine Chance mehr, was dazu zu holen.
Also grundsätzlich sollte die Verbotsreife der AfD im Zeitpunkt des Verbotsantrags gegeben sein. Ne, man darf aber, dann geht es ja immer, ne, vor allen Dingen jetzt, wo der Verfassungsschutz auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln wie beispielsweise V-Leuten, TKÜs, was auch immer, beobachten darf. Geht es immer darum, wann müssen die abgeschaltet werden, wo müssen die abgeschaltet werden. Die müssen abgeschaltet werden auf Führungsebene der Partei. Auf den untergeordneten Ebenen der Partei dürfen weiter auch V-Leute und nachrichtendienstliche Mittel eingesetzt werden, um zu beobachten. Inwieweit, also Sie haben es ja gerade selbst angesprochen, das Verfahren kann lange dauern, es können Dynamiken reinplatzen, dass Parteien sich verändern, entweder ihre Potenzialität verlieren oder bekommen oder ihre Verfassungsfeindlichkeit verlieren oder noch verfassungsfeindlicher werden. Das darf man wohl schon alles mit reinbringen. Bis zum Ende. Allerdings ist sozusagen, wenn es am Anfang nicht begründet war, dann glaube ich, wird das Verfassungsgericht dann auch irgendwann sagen, so nee, 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 ihr könnt jetzt nicht auf Verdacht erstmal so einen Antrag stellen. Wir prüfen ja auch irgendwie so ein bisschen vor und wenn das nicht reicht, dann nehmen wir das nicht. Ne? Also ganz blank kann man nicht reingehen. Man muss schon wirklich auch Material haben, belastbares Material, aus dem sich zum Zeitpunkt der Antragstellung auch das Verbot oder die Verbotsreife der Partei ergibt, ganz klar.
Und genau, und dann finde ich diese Diskussion ja zu Plattformregulierung generell quasi alles weg vom Verbot auch, haben wir auch bei Europe Calling dann schon oft besprochen. Und ich fand auch sehr spannend, was in dem Gutachten oder in der Stellungnahme drin war, was Sie sehr stark gemacht haben, was, glaube ich, das OVG Münster nicht so gut fand in der ersten Entscheidung, ist diese Delegitimierung demokratischer Prozesse. Also Sie haben es erwähnt, diese Sprechen von Kartellparteien, die Justiz ist gekauft, so all diese demokratischen Institutionen und Prozessen eben schlecht machen. Inwieweit, Frau Groh, denken Sie denn, also es gibt ja diese, Sie machen quasi diese vier, auch in der Quellensammlung, diese vier Gründe quasi auf, also zweimal Agitation dann ja auch und dann eben diese demokratischen Prozesse unterminieren. Inwieweit spielt das auch für den Verbotsverfahren eine Rolle? Also würde quasi dann im Verbotsverfahren auch einen Zusammenhang natürlich bestehen mit Plattformregulierung
Ja,
und all denen?
ja. Also wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich, also die freiheitliche demokratische Grundordnung, nur die eine Säule ist halt die Demokratie. Und wie das Verfassungsrecht die Gefährdung der Demokratie durch Parteien definiert, finde ich zu eng. Ehrlich gesagt, das entspricht nicht der Realität, wie man Demokratie kaputt machen kann. Also Demokratiegefährdung wird definiert als die demokratischen Institutionen werden verächtlich gemacht, um die sturmreif zu schießen. Und dann wird nicht gesagt, was man anstelle des Parlaments, beispielsweise der parlamentarischen Demokratie, für ein System errichten will, das auch trotzdem Volkssouveränität, also gleiche Mitwirkung an der Willensbildung aller garantieren kann. Ich denke, dass man eigentlich in das Schutzgut Demokratie die Voraussetzungen von Demokratie auch noch mit reinnehmen sollte. Wir brauchen in zumindest irgendwann einer belastbaren Größe brauchen wir eine demokratische Gesellschaft und demokratische Menschen. Und wenn ich gerade über Social Media, über Plattformen, Kommunikationsformen bediene, die Menschen weiter dazu bringen, immer antagonistischer, immer radikaler zu werden, dann muss ich das irgendwie mit reinzählen in die Frage, schieße ich die Demokratie sturmreif? Die Tatbestandsmerkmale, wie sie im Moment formuliert sind, geben das nicht wirklich her. Ne? Da kann ich zwar über die Delegitimierung, die muss aber eine Verächtlichmachung sein. Also wir haben ein Problem, Machtkritik ist immer möglich. Über Artikel 5 Meinungsfreiheit. Und Machtkritik ist auch besonders geschützt. Diese Machtkritik muss irgendwie jeglichen sachlichen Bezugs entbehren. Also wirklich so, ihr seid alle psychisch krank, Regierung, ihr seid alle Verbrecher, wir wollen euch in Anatolien versorgen, entsorgen wie Müll. Dann zählt das. Aber auch das VG Münster sagt, es ist nicht in dieser Massivität, dieser Angriff ist nicht in dieser Massivität vorhanden, wie der Verfassungsschutz das sieht. Das wird so nicht reichen, es ist noch zu wenig. Aber wie gesagt, die Strategie, die radikale und vor allen Dingen populistische radikale Parteien fahren, die wird überhaupt nicht beachtet. Und ich finde, das ist das, was unsere Demokratie letztendlich wirklich kaputt macht. Diese Kommunikationsstrategien, die Maß, Mitte, Wohlwollen, Diskussionsbereitschaft in der Gesellschaft zerstören, wobei das eben die Voraussetzungen sind, dass man überhaupt einen demokratischen Staat, der ja quasi nur über der Gesellschaft drüber ist. Wenn die undemokratisch ist, kann ja mit dem demokratischen Staat keinen Blumentopf mehr gewinnen. Deswegen denke ich, muss sich das auch vermehrt schützen. Aber das tut das Bundesverfassungsgericht im Moment nicht in seiner Definition.
Dann wäre das ja zum Beispiel auch etwas, diese quasi Demokratievoraussetzungen auch zu buchstabieren. Ist das dann etwas, was ja auch zu unserer Liste quasi dazukommen würde, Schutz der demokratischen Institutionen, auch durch Gesetzesänderungen, die wir jetzt Bundesverfassungsgericht
Ja.
gesetzt, wäre das auch dann etwas fürs Bundesverfassungsgerichtsgesetz oder wäre das etwas ein StGB oder müsste sowas ins Grundgesetz? Also wo müsste man da ansetzen, auch wegen der Hürden? Wir werden ja vielleicht keine Zweidrittelmehrheit im Bundestag mehr haben für
Ja, bin ich
demokratische
jetzt
Parteien.
gefragt oder sind
Ja,
alle
genau.
gefragt?
Sie gerne. Also das
Okay.
ist die juristische Einschätzung, wo das rein muss.
Okay, also ich denke, was Herr Wanderwitz gesagt hat, erstmal geht es schon da auch darum, Medien zu regulieren, dass eben nicht mehr alles sprechbar ist, was zurzeit sprechbar ist. Und beim Schutz von demokratischen Institutionen, wie vor allen Dingen dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz, ehrlich, ich bin da ambivalent. Also alles, was man in die Verfassung jetzt reinschreibt, das kann man hinterher natürlich auch sehr viel schwerer ändern. Und da kommt es dann darauf an, wie sich langfristig Mehrheiten, also wir brauchen eine doppelt qualifizierte Mehrheit im Bundesrat und Bundestag, dann hinterher, um Verfassungsnormen, die wir jetzt reinschreiben, irgendwann wieder zurückzunehmen, wenn sie nicht funktionieren. Da bin ich so ein bisschen ambivalent, ob wir wirklich Mehrheitsfragen bei Bundesverfassungsrichterwahlen oder was auch immer in die Verfassung reinschreiben sollten oder einfach gesetzlich machen sollten. Ich bin also mit den ganzen Lösungsmöglichkeiten für die Resilienz des Bundesverfassungsgerichts, zum Beispiel auch, dass wir den Bundesrat jetzt sozusagen als Retter des Bundesverfassungsgerichts einsetzen sollen, in dem viel mehr, weil ich bin ich sehr ambivalent. Also das kann ich tatsächlich nicht beantworten. Das ist für mich noch nicht ganz durchdacht, ob es erstmal sicherlich in einfache Gesetze reingehört, ob es in die Verfassung geschrieben werden soll. I don't know.
Okay. An alle, die Fragen gestellt haben, ihr habt vielleicht gemerkt, ich habe viele von euren Fragen jetzt in den Fragen, die ich so habe, mit reingearbeitet und euch nicht namentlich aufgerufen. Normalerweise mache ich das, aber ich habe gedacht, bei so vielen Fragen und der sehr ähnlichen Fragen, die ihr gestellt habt, ist es vielleicht so für euch auch okay. Ich würde trotzdem jetzt in den letzten 8 Minuten noch ein paar mündliche Fragen reinnehmen, dass wir das Ganze noch ein bisschen interaktiver machen. Deswegen würde ich jetzt hier mal Sabine Günther das Mikro anschalten. Sabine Günther, gerne das Mikro anschalten. Du kannst dich jetzt unmuten, entstummen und dann kannst du deine Frage stellen. Ich mache sonst mal auch hier Ralf Leonhardt an. Ralf Leonhardt darf auch gerne eine Frage stellen. Jetzt kommen hier auch weitere Hände. Das ist super. Hier habe ich Zoe Engel. Die hat sich gerade auch gemeldet. Zoe hat ihr Mikrofon aufbekommen. Bitte.
Hallo, hört ihr mich?
Ja, wir hören dich gut.
Ja, hallo, Abend in die Runde, super spannend. Hört mal, ich bin eine ganz normale, durchschnittliche Frau und ich verstehe nicht viel von juristisch, ja, aber ich verstehe nicht, warum man seit 1949 noch kein Gesetz entwickelt hat, dass Menschen, also PolitikerInnen, die vorbestraft sind, die dann nicht in den Bundestag oder in das EU-Parlament dürfen. Ich habe Rasmus auch schon die Frage gestellt und es gibt wohl kein Gesetz und ich verstehe das wirklich nicht als Laie. Und wenn ich als Grüne am Stand stehe, kriege ich so eine Frage auch gestellt, warum darf denn XY überhaupt noch im Bundestag oder im Europaparlament sein? Und so jetzt mal eine ganz normale, durchschnittliche Frage. Und natürlich möchte ich auch, dass die AfD wegkommt. Sehr danke, Frau Professorin Katrin Groh, das war super interessant. Und Herr Wanderwitz, voller Respekt, wirklich voller Respekt. Danke.
Wunderbar, vielen Dank, Zoe. Dann nehme ich noch 2 Leute dran, die ihre Mikros aufgeben. Dann gehen wir, dann haben wir da gleich eine Runde. Dann habe ich hier Michael Schönfelder. Versuche ich das Mikro aufzumachen. Michael? Noch nicht. Ich mache einfach mal ein paar weitere auf. Das hilft meistens. Irgendjemand schafft es dann. Karl Kuhn habe ich mal geöffnet. Jan-Hendrik Heutlers. Ah, Jan-Hendrik Heutlers. Sagt was? Ja, Jan-Hendrik, bitte. Sagst du was? Probier nochmal. Nee, wir hören dich noch nicht. Michael Schönfelder hat sein Mikro auf. Mal. Michael, wenn du schneller bist, darfst du auch.
Ja, man hört mich, sieht man mich auch?
Nee, man sieht nur deinen Namen, aber wir hören dich gut.
Okay. Mir geht es darum, dass, da kommen die Worte von Willy Brandt ins Gedächtnis, wir wollen etwas mehr Demokratie wagen. Und dazu gehört auch, dass wir ehrlich miteinander umgehen. Und zum ehrlich miteinander umgehen heißt es, dass unsere Volksvertreter auch den Souverän ehrlich abbilden. Zum Beispiel im Bundestag. Darum habe ich gesagt, googeln. Es gibt einen Presseartikel über mich aus 2009. Da bin ich mit der Idee der richtigen Parlamentsbesetzung oder Verkleinerung in Berlin, 736 ist ein bisschen viel, habe ich den Vorschlag gemacht, wie man das Parlament entsprechend der demokratischen Legitimation des Gesetzgebers, ich komme schon durcheinander, des Souveräns, des Wählers abbildet. Und wenn man mal drüber nachdenkt, wie viele Wähler schon nicht mehr zur Wahl gehen. Es gab eine Studie damals über die Friedrich-Ebert-Stiftung, warum die Nichtwähler nicht zur Wahl gehen. Sehr interessant.
Super.
So,
Okay,
und
danke,
jetzt
danke, Michael.
hier,
Dann, ja.
es geht um die AfD. Die AfD greift Themen auf, wichtige Themen, und es geht auch um Kriminalität. Ich muss das ganz persönlich machen. Auch da gibt es einen Presseartikel über uns, meine Frau und mich. Wir wohnen hier in Achim vor den Toren Bremens. Es wurde in unserem Haus eingebrochen, einmal 2017, das zweite Mal 2018, das dritte Mal 2019. Also Kriminalität ist eine ganz wichtige Sache. Und selbst bei uns in der Kirche wurde mehrfach
Okay,
eingebrochen. Und
Michael,
diese
Michael,
Themen
ich muss
sind
dich hier
alle,
mal stoppen, weil
die
wir müssen jetzt noch, wir müssen noch weitere Leute dran
ja,
nehmen. Ich glaube,
ja.
dein Punkt
Aber
ist, der Punkt ist
es geht
angekommen.
ans Eingemachte und da wird immer drum herum geredet. Und das, die AfD greift einige wichtige Themen auf, was von den Altparteien nicht gemacht wurde. Und darum hat die AfD auch mehr Zulauf.
Danke, Michael. So, Jan-Hendrik hatte jetzt noch eine Hand offen. Und nur für eine kurze Frage haben wir vielleicht noch Zeit. Nee, dann gehen wir jetzt in die Runde. Wir haben jetzt die zwei Fragen einmal vorbestraft ins Parlament. Das würde ich gleich als zweites beantworten. Und einmal die Frage nach Nichtwählern, aber auch thematisch. Ich würde, Sicherheit ist ein Thema, aber auch ökonomische Sicherheit, das wird ja auch immer wieder als Thema angegeben. Da würde ich gerne vielleicht zu dem Thema Felix Kolb einmal dran nehmen. Und vielleicht auch Indra, und dann reden wir nochmal, und dann dürfen wir alle sowieso nochmal eine kleine Runde machen. Also, aber vielleicht machen wir es anders. Moderationsänderung. Wir haben jetzt eh nur noch 2 Minuten. Ich nehme jetzt alle einfach nochmal dran, und Sie dürfen einfach zu den Themen, die Sie quasi angehen wollen, einfach nochmal sagen. Dann machen wir daraus eine Schlussrunde, glaube ich, sonst kommen wir in Zeitverzug. Und dann machen wir es in umgekehrter Reihenfolge, und ich gebe Felix Kolb zuerst das Wort.
Vielen Dank. Puh, also ich greife es mal insofern auf, dass ich auf jeden Fall gern denke, dass es halt wichtig ist, auch die strukturellen Ursachen von Rechtsextremismus anzugehen. Und eine, das ist jetzt immerhin so angeklungen, ist sicher nicht die einzige, aber ein Faktor ist auf jeden Fall die massive Verunsicherung, die Menschen erleben durch Globalisierung letztendlich und die Angst sozusagen nicht mehr zu wissen, geht es mit mir aufwärts, mit meinen Kindern und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass es wird sicherlich nicht die zurückholen, die schon vom Weg abgekommen sind, so to speak. Aber ich glaube, dass wir viel mehr investieren und tun müssen dafür, dass wir ein gerechteres und funktionierenderes Gemeinwesen haben. Ja? Und das ist natürlich auch wiederum eine Aufgabe, wo die Parteien durchaus was tun können und wo aus meiner Sicht halt deutlich zu wenig passiert und wo auch dieser Zusammenhang zwischen Verunsicherung durch quasi ökonomische Globalisierung, ungerechte Steuerpolitik etc. wird aus meiner Sicht zu wenig in den Mittelpunkt der Debatte gestellt, weil da müssen wir auf jeden Fall ran, wenn wir strukturell das Problem irgendwie in den Griff bekommen wollen.
Danke dir. Dann Indra, und ich gebe dir zu der Frage von Michael jetzt hier noch die Top-Frage gerade, die wir hier noch haben, von Anni gerade noch mit. Was kann ich persönlich machen, um ein, sie fragt hier, AfD-Verbot zu unterstützen? Ich würde auch zusätzlich sagen, was kann man denn persönlich tun? Die Frage haben wir auch bekommen, um alle quasi Schutz der oder wehrhafte Demokratie-Instrumente quasi zu unterstützen. Also wo können da einfache Menschen wie auch Zoe gefragt hat, was tun? Indra.
Zunächst, also die AfD macht Politik mit Angst. Die AfD macht Politik mit Demagogie. Die AfD macht Politik mit nicht faktenbasierten Behauptungen. Also auch was wir gerade gehört haben, dass die Kriminalrate raufgegangen ist, stimmt nicht. Man muss sich die Statistiken anschauen, dann kommt man nämlich genau zum gegenteiligen Schluss. Das gleiche gilt für Migration. Die AfD besetzt leider Themen, die die anderen Parteien aufgreifen und dementsprechend diesem Zug hinterherfahren. Das ist falsch. Das dürfen wir nicht tun. Was können wir selber machen, wenn wir uns engagieren wollen? Ganz klar, AfD-Kampagne, AfD-Verbot jetzt, engagieren sich für das AfD-Verbot, dass es jetzt kommt, wie der Name schon sagt. Da kann man immer gerne mitmachen. Ansonsten sich einmischen, diskutieren, nicht aufgeben, weitermachen. Ne? Und ich habe es ja bei mir selber erlebt. Also ich hätte niemals gedacht, dass meine Petition so einen Zuspruch bekommt. Von daher, es ist immer möglich, sich zu engagieren. Also gerade jetzt in der jetzigen Zeit, ich sehe ganz ehrlich die Situation jetzt deutlich positiver als vor einem Jahr. Vor einem Jahr habe ich gedacht, wir schlafwandeln ins Desaster. Jetzt sehe ich, dass die Diskussion da ist, dass viel umgedacht wird und dass auch das Thema AfD-Verbot, ich denke, Grundrechtsverwirkung ist im Moment nicht das Thema, es geht ums AfD-Verbot, dass das deutlich positiver besetzt ist vor einem Jahr. Vor einem Jahr hätte jeder gesagt, dass das Thema ist, das ist verbrannt nach dem NPD-Verbot, nach dem NPD-Verbotsverfahren.
Danke. Dann Katrin Kroh.
Achso, ich würde gerne, ich glaube, Zoe war es, auf Zoes Frage antworten. Wir haben Normen, mit denen wir bei Straftatbeständen, die verwirklicht wurden, Wahlrecht und Wählbarkeit ausschließen können. Das hat Herr Gosch ja auch in seiner Darstellung zur Grundrechtsverwirkung gemacht. Das ist der 45 Strafgesetzbuch. Durch Richterspruch kann man da ausgeschlossen werden. Wir müssen allerdings ja immer alles, was der Staat macht, muss verhältnismäßig sein. Das heißt, das kann ich nicht bei jeder Verurteilung zu irgendetwas machen, sondern das kann ich nur, wenn jemand wegen eines Verbrechens verurteilt wurde. Das geht. Und ansonsten, ich bin nach wie vor dafür. Es hat mich jetzt, die Argumente sind natürlich alle toll gewesen heute Abend, die kamen. Mich hat es nicht überzeugt. Ich bin nach wie vor dafür, einen Verbotsantrag zu probieren. Wir kriegen was raus. Und das könnte uns ja vielleicht auch schon reichen.
Dankeschön. Marco Wanderwitz zum Abschluss. Ich habe die Reihenfolge aus Versehen geändert. Sorry für den
Das macht ja nichts, ist ja alles gut.
Marco Wanderwitz freut sich über das Schlusswort.
Ja, ich habe auch noch ein bisschen dies und jenes auf meinen Zettel geschrieben. Also was das Thema bilden die Parlamente den Souverän ab, steht bei mir auf meinem Zettel, wir sind kein Ständeparlament, sondern bei uns wird eben gewählt und das Ergebnis ist dann, der Bundestag ist in einer Form zusammengesetzt, wie er sich zusammensetzt und nicht jedes Mal gleich. Wir haben zum Beispiel leider regelmäßig zu wenig Frauen im Deutschen Bundestag. Wir haben zu wenig Menschen mit Migrationshintergrund im Deutschen Bundestag. Wir haben auch zu wenig Menschen, die nicht Akademiker sind im Deutschen Bundestag. Aber am Ende des Tages ist das alles demokratisch legitimiert. Da kann man natürlich hinterfragen, wie groß ist meine Möglichkeit als Wähler, was das Thema Parteilisten und dergleichen betrifft. Aber ich glaube, ein Ständeparlament sollten wir nicht wieder draus machen. Da werbe ich dafür. Im Übrigen sind wir echte Menschen. Also es gibt uns wirklich und wir leben auch alle in einem echten Leben und wir wissen schon, wie die Realitäten sind. Nichtsdestotrotz, sage ich mal, sind wir natürlich aufgefordert hinzugucken, wo drückt denn der Schuh? Und ich sage mal, da muss man halt auch mal aus seiner Bubble raus und muss vielleicht auch mal aus seinem Freundeskreis raus und muss mal gucken, wie geht's denn eigentlich jemanden, der einer sehr prekären Tätigkeit beispielsweise nachgeht. Aber das kriegen wir schon mehrheitlich ganz gut hin. Kriminalität hat Herr Gosch schon angesprochen. Es ist natürlich immer ein schwacher Trost, wenn es einen dann trotzdem betrifft, so wie Sie beschreiben, beispielsweise auch mehrmals. Aber ja, Deutschland ist ein ziemlich sicheres Land und es ist im Durchschnitt sicherer geworden über die Jahre. Es gibt natürlich immer mal wieder gewisse Phänomene. Wir hatten zum Beispiel vor einigen Jahren mal das Thema Wohnungseinbruchsdiebstahl als großes Phänomen, Bandendiebstähle. Jetzt haben wir beispielsweise die Thematik, die wir seit Monaten rauf und runter diskutieren, rund um das Thema Messer. Und nichtsdestotrotz, um abzuschließend noch mal auf die AfD zu kommen, der Kern der AfD, und damit holt sie eben leider eine gewisse Zahl von Menschen ziemlich gut ab, mit denen wir ziemlich lange werden reden müssen, wenn wir sie abholen wollen. Der Kern der AfD ist, dass es eine völkische, rassistische Partei ist. Und es kommt halt bei einer gewissen Zahl von Leuten ziemlich gut an. Leider. Und insbesondere da, wo abstrakte Ängste vorliegen. Ich höre regelmäßig einen Satz, so nach dem Motto, wir wollen nicht, dass es wird wie in Neukölln. Dann sage ich den Leuten immer, im Gegensatz zu euch kenne ich Neukölln, weil ich arbeite die Hälfte meines Jahres in Berlin. Und ja, da gibt es Probleme, aber so wie ihr euch vorstellt, wie das zu sein scheint, ist es leider nicht. Man hört da Geschichten, die kann man gar nicht glauben. Also ich habe dann den einen zum Beispiel mal gebeten, mir die Bäckerei mal zu benennen, wo angeblich muslimische Frauen, wenn ein Mann die Bäckerei als Kunde betritt, in der Schlange zurücktreten, den Mann vorlassen, damit er vor ihnen bedient wird. Also die würde ich gerne mal wissen, die Bäckerei, wenn ich es eilig habe. Spaß beiseite. Das sind Vorurteile, das sind Alltagsrassismen und die werden ganz geschickt bedient. Zum Beispiel, indem man eine in Hamburg geborene Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özus in Anatolien entsorgen will, Zitat Gauland und Büstron und andere. Das ist doch irre. Also die Frau ist Deutsche wie wir alle. Sie ist sogar in Deutschland geboren. Ja, also das ist übrigens keine Voraussetzung, Deutsche zu sein. Und unser Grundgesetz kennt doch ausdrücklich keine Passdeutschen. Es kennt nur Deutsche oder eben keine Deutschen. Übrigens haben auch die Nicht-Deutschen Rechte, wenn sie hier leben, das gemeinsam.
Was ein Schlusswort. Danke, Marco Wanderwitz. Danke euch allen, Ihnen allen für diesen Abend. Wir waren teilweise 2500 Leute hier im Raum. Wie großartig, dass wir diese Diskussion geführt haben. Wir haben viel mitgenommen. Ich glaube nicht, dass wir uns komplett, also ich glaube, wir haben uns jetzt hier nicht gegenseitig überzeugt, aber vielleicht war das war auch am Ende gar nicht das Ziel. Ich glaube, wir haben viel voneinander gelernt und die Argumente auch nebeneinander gestellt und gegeneinander gestellt. Hab noch ganz viele Fragen. Ich werde ein paar Sachen auch, ich werde das Papier jetzt der 17 Verfassungsrechtler nachher dann auch oder morgen dann auch rumschicken. Das kann man nämlich wirklich gut auch so als juristischer Laie lesen, sage ich als juristischer Laie. Es ist durchaus lesbar und interessant. Glaube ich, kann man über Weihnachten mal lesen. Ich werde auch das rumschicken, Felix hat da 2 Stunden einen Podcast zugemacht, warum er das nicht so gut findet. Dann sind auch noch mal mehr Argumente. Also ich versorge euch noch mit ein paar Infos, um der Meinungs- und Willensbildung noch ein bisschen beizutragen. Ich habe im Chat schon gepostet, das nächste Europe Calling ist gleich übermorgen. Wir reden mit einem der bekanntesten EU-Kenner über die neue EU-Kommission, was die bedeutet. Da wird auch ganz viel Thema sein, was gerade in Georgien passiert, was in Rumänien passiert. In Europa passiert nämlich viel, was auch sehr viel damit zu tun hat, über was wir heute gesprochen haben. Das ist nämlich nicht nur ein deutsches Phänomen, das muss man sich, glaube ich, auch immer sagen. Der erstarkende Rechtsextremismus ist auch ein europäisches Problem und vieles davon, was wir gerade im Europaparlament und in den Mitgliedsländern sehen, ist auch eine Konsequenz davon und hat ähnliche Mechanismen. Das heißt, da müssen wir drüber reden, da reden wir immer drüber und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und sonst bis zum nächsten Europe Calling und allen einen schönen Abend. Tschüss und danke.
Vielen Dank.